Schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben ja am 26. Mai die OB-Wahlen und wir wissen alle, dass es viele große, wichtige Themen gibt, die Ukraine, Krieg, Iran und überall, aber ein Dauerbrenner und dafür steht die Bürgerinitiative Klimabündnis Weimar und Klimamanifest Weimar ist uns der Klimaschutz und der Kampf gegen den Klimawandel. Und deshalb haben wir die OB-Kandidaten alle eingeladen, um exklusiv über dieses Thema zu sprechen. Und ich freue mich, dass doch relativ viele gekommen sind. Wir haben für 180 Leute aufgestuhlt. Das hat nicht ganz geklappt, aber es ist doch recht okay. Und die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und wird dann in Radio Lotte nach und nach abgespielt. So haben es mir jedenfalls gesagt. Die wollten hier eigentlich die Veranstaltung übertragen, aber weil hier jetzt hier so viele Feiertage sind und das alles ehrenamtliche Aktivitäten sind, konnten die leider nicht kommen. Und ich konnte die Agnes Weidenbach und Kollegen vom Stellwerk und vom BNT überreden, dass sie hier die Tontechnik machen. Und da bin ich super dankbar, dass es auch aufgezeichnet wird und dass wir es dann quasi nochmal öffentlich publizieren können. Wir haben natürlich alle Kandidaten eingeladen. Ich habe auch mit jedem Einzelnen gesprochen, also zumindest übers Telefon. Und ich hatte von allen eine Zusage. Leider Gottes hat der OB höchstpersönlich mir jetzt dann kurzfristig abgesagt. Das finde ich natürlich furchtbar traurig. Aber was er gemacht hat, ist, er hat uns Antworten geschickt. Und die haben wir jetzt mit aufgenommen und, sag ich mal, in verkürzter Form auch dargestellt, sodass wir auch seine Meinung zu den Themen haben werden. Und der OB, der würde normal an diesem Stuhl sitzen, den lassen wir jetzt mal frei. Und dann werde ich die Antworten übernehmen, die er gesagt hat. Ich hoffe, in seinem Sinne, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann würde ich als Zweiten aufrufen, Herrn Dr. Steffen Giebel. Kommen Sie bitte vor und vielleicht sagen Sie maximal eine Minute. Also wir haben die ganze Veranstaltung auf 120 Minuten limitiert, dass wir auch irgendwann zu Ende sind. Und es ist ja heute die lange Nacht der Wissenschaften und es sind sonst verschiedene Veranstaltungen. Und ich habe erfahren, dass der ÖPNV hier in Weimar doch nicht so gut ist, wie ich es mir gedacht habe, dass man eben auch noch nach Hause kam, haben wir die Veranstaltung auf 18.30 Uhr vorverlegt. Und mich würde interessieren, also wir werden gleich nur über diese Klimathematik reden, aber ich möchte schon interessieren, was ist eigentlich Ihr Hauptanliegen? Und dafür haben Sie jetzt eine Minute Zeit und ich gucke, dass Sie auch die eine Minute einhalten.
Ich danke Ihnen recht herzlich, dass ich die Gelegenheit habe, auch bei Ihnen auch mich vorzustellen. Mein Name ist Stefan Giebel. Jetzt hört man mich. Auch in der hinteren Reihe wird genickt, dann passt das schon. Dann denke ich mal, hat man mich auch verstanden. Ja, wir haben heute das Thema Energie. Auch das ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Es gibt zwei wichtige Themen, die im Wahlkampf aus meiner Sicht die Priorität haben. Das eine ist bezahlbares Wohnen und das andere ist ÖPNV. ÖPNV, das ist auch ein Thema der Teilhabe, Teilhabe der Menschen hier, dass sie überall die Möglichkeit haben, in die Stadt zu kommen. ÖPNV wird auch das Schlüsselwort sein dafür, dass wir die Energiewende vorantreiben. Wir müssen uns vom Individualverkehr verabschieden. Wir müssen sehen, dass wir mehr sozusagen auf Bus und Bahn uns auch verlassen können, dass wir Taktungen haben und dass auch ältere und jüngere Menschen verlässlich den ÖPNV nutzen können. Das ist eines der wichtigen Themen, was mich auch im Wahlkampf bewegt und was auch gerade, wenn ich die Ortsteile mir anschaue in Weimar, auch ein wichtiges Thema ist. Durfte ich in Legefeld übernachten und musste feststellen, wie schwierig es ist, am Wochenende von Legefeld dann in die Weimarer Innenstadt zu kommen. Das ist natürlich gerade für ältere Menschen sehr schwierig und letztendlich der ÖPNV ist eine Investition in die Zukunft. Wenn wir den ÖPNV vernünftig ausbauen, leben die Innenstädte und leben unsere Ortsteile. Das heißt, das ist auch ein wesentlicher Faktor dafür, dass wir eine Stadt am Leben erhalten. Das zweite wichtige Thema ist bezahlbares Wohnen. Wir haben die Schwierigkeit, dass die Energiepreise nach oben gegangen sind. Wir haben die Schwierigkeit, dass die Mieten nach oben gegangen sind. Wir müssen als Stadt auch entsprechend die Hand hier wieder drauf bekommen in den Wohnungsgesellschaften, in dem Bereich Fernwärme, dass wir dort auch entsprechend bezahlbares Wohnen für die Menschen sicherstellen.
Okay, vielen Dank. Dann wünsche ich mir als nächstes... können sich hierher setzen, wo Sie wollen. Ja, dann würde ich gerne den Herrn Andreas Lebshorne nach vorne bitten. Er ist ja von den Grünen und auch von ihm. Was ist das Wichtigste, also überhaupt das Allerwichtigste, wenn Sie Bürgermeister werden würden?
Zunächst mal herzlich willkommen hier. Danke für die Einladung, Herr Freuzheim. Wenn ich Oberbürgermeister werde, also das, was mich am meisten antreibt, ist, dass ein weiter so nicht mehr geht. Das ist so das, was mich am meisten hierher bewegt hat. Wir haben so viel zu tun eigentlich im Bereich Mobilitätswende. Da bin ich durchaus, zumindest in groben Zügen, bei meinen Vorrednern. Wir haben im Bereich Wohnraum ganz viel zu tun. Wir haben auch im Bereich klarer Haltung gegen rechts viel zu tun. Die Bilanz des bisherigen Oberbürgermeisters, ich gucke immer mal darüber, ist in vielen Bereichen so, dass er, den Versuch gemacht hat, nicht anzuecken und damit eher nichts getan hat. Und deswegen treiben mich viele Themen um, von Mobilitätswende, hatte ich schon geredet, Verkehrswende, eine sozial gerechte Stadt, eine Stadt für alle, Migration müssen wir voranbringen, Fachkräftemangel vielleicht gelegentlich auch befördern, wir müssen ganz viele Schulen und Straßen sanieren und so weiter und so weiter und ganz viel Klimaschutz betreiben. Deswegen bin ich heute hier.
Vielleicht übergeben Sie gleich das Mikrofon an André Stöhr. Er kommt von der SPD und möchte auch Oberbürgermeister werden. Und was treibt Sie am meisten an?
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Was mich antreibt, ist, erstmal so die Herausforderung, mit diesem Amt klarzukommen, an dem so unglaublich viele Erwartungen hängen, die wir eigentlich gar nicht erfüllen können, weil die Mehrheit dieser Sachen, die wir besprechen werden, macht nicht der Oberbürgermeister, das macht der Stadtrat. Der Oberbürgermeister vollzieht die Beschlüsse des Stadtrates. Was ich möchte, ist, unsere Stadt mit Haltung repräsentieren. Ich möchte diese 800-köpfige Verwaltung von innen führen und leistungsfähiger machen. Und ich möchte diese ganzen großen Themen, die der Stadtrat zu bearbeiten hat, moderieren. Weil das ist das, was der Oberbürgermeister am Ende machen muss. Der muss den Input reinbringen, der muss den Sachverstand reinbringen, der muss diese 42 Menschen, die im Ehrenamt diesen Stadtrat dann die Entscheidungen treffen, zu Entscheidungen führen im Interesse der Stadt. Und das wird im Moment nicht so wahnsinnig gut gemacht. Deswegen treten wir alle drei an, es besser zu machen. Ich bin der Meinung, ich kann das und ich hoffe, Sie sehen es auch so. Vielen Dank.
Okay, super. Vielen Dank. Ja, behalten Sie es vielleicht gerade.
Nehmen wir auch das Pinke.
Ja, dann. Okay. Da ich davon ausgehe, dass jetzt nicht jeder dieses Klimamanifest studiert hat, und genau weiß, was da drinnen steht, möchte ich es doch nochmal durchgehen, weil es sind 10 Punkte, die wir ansprechen wollen, die in diesem Klimamanifest abgehandelt werden. Und es geht im Prinzip um ein strukturiertes Abarbeiten und zu einer Klimaneutralität der Stadt Weimar. Damals, wir haben das 2019 geschrieben und da war das große Ziel, 2025 zu erreichen. Wir haben das auch mit 1000 Unterschriften an den OB übergeben. Und sag mal, wir kommen noch dazu, wann die erste Klimabeirat initiiert worden ist. Wie gesagt, 2019 am 11. August beziehungsweise am 29. August haben wir das an den OB übergeben. Und da ist eben aus unserer Sicht nicht so viel passiert, wie wir uns das gewünscht hätten. 2025 klimaneutral, das klingt natürlich recht ambitioniert. Es gibt aber Städte, die das anstreben und Kopenhagen zum Beispiel ist so eine Stadt. Und es gibt auch andere Städte in Deutschland, die deutlich ambitioniertere Ziele haben, also 2030 oder 2035. Und deshalb haben wir das damals aufgenommen in einer langen, langen, langen Diskussion. Und in der Präambel steht Folgendes. Und die Präambel ist ja so, wenn man einen Vertrag hat, dann sagt die Präambel, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Also wenn man nicht ganz genau weiß, wie das zu interpretieren ist, dann würde ein Jurist nachher gucken, was steht denn da eigentlich in dem Sinn drinnen. Und deshalb ist die Präambel nicht so unwichtig, wie man manchmal glaubt. Und das möchte ich kurz vorlesen. Trockene Sommer, knapper werdendes Wasser, schmelzendes Polareis. Umwelt und Klima haben sich dramatisch verändert und werden es weiterhin tun. Also das haben wir natürlich 2019 geschrieben. Es ist Zeit zu handeln. Inspiriert von vor 100 Jahren aus den reinen Bauhäusern gestellten Frage, wie wollen wir leben und den Mut, große Veränderungen zu wagen, fordern wir den Stadtrat auf, folgendes Manifest zu beschließen. Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor ihren Bürgern und Bürgerinnen erkennt die Stadt Weimar die Auswirkungen des Klimawandels an. Sie verpflichtet sich, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die dramatischen Folgen zu verhindern. Die Basis ihres Handelns bilden einmal mehr der Stand der Wissenschaft sowie das Grundgesetz und die allgemeinen Menschenrechte. Aus der Erfahrung, mit gutem Beispiel vorangehen zu können, tritt Weimar von nun an als Impulsgeberin für eine neue Umwelt- und klimademokratisches Handeln auf. Die Stadt wird alle Möglichkeiten nutzen, die notwendige Transformation gerecht zum Wohle von Menschen und Umwelt auf den Weg zu bringen. Sie tut dies unter enger Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Unser Ziel ist eine klimaneutrale Stadt Weimar 2025. Das haben wir da aufgeschrieben und da kommen nachher 10 Punkte dazu, die wir, sage ich mal, eigentlich vorhaben, durchzugehen. Aber wir wollen eben nach einer Stunde fertig sein, nach anderthalb. Jetzt, sage ich mal, würde mich erst noch mal interessieren von jedem, vielleicht ins maximal 2 Minuten. Wie stehen Sie zu dieser Präambel und was ist denn eigentlich Ihr Ziel? Wann wollen Sie die Stadt Weimar klimaneutral haben, wenn Sie denn Oberbürgermeister werden würden? Vielleicht Herr Leps.
Ich kenne ja das Manifest, ich habe es damals auch gelesen und manche werden sich vielleicht daran erinnern, dass meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen als ersten Antrag im Juli, August 2019 auch einen Antrag eingebracht hat zur Klimakrise-Anerkennung. Ich unterschreibe den gerne. Ich teile das vollumfänglich, nur werden wir 2025 aus manchen Gründen, die wir vielleicht heute noch besprechen werden, nicht schaffen. Und es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt Klimaneutralität zu erreichen, weil wir ganz lange es versäumt haben, daran zu arbeiten. Wenn ich mich festlegen könnte, würde ich sagen, die Legislatur Ende 2030, dann sprechen wir uns wieder. Da haben wir eine Menge erreicht, wenn ich am Ruder sozusagen wäre. Ich weiß aber auch, dass jedwedes Versprechen sehr, sehr schwierig einzuhalten sein wird. Dazu braucht es nämlich unter anderem auch nicht nur die Mehrheiten der Stadtgesellschaft, sondern auch im Stadtrat. Aber 2030 muss definitiv bis dahin Entscheidendes passiert sein.
Also wir zeichnen diese Veranstaltung ja auf und da können wir das immer nachlesen und nachhören, was Sie gesagt haben. Und wir werden das auch wohlwollend berücksichtigen, wenn es Gründe gibt, die außerhalb des Oberbürgermeisters Einflusskreis gibt. Aber uns wäre schon wichtig, dass wirklich was passiert.
Ja, 2025, die Ehrlichkeit halber muss man sagen, das ist definitiv nicht mehr zu schaffen. Und es ist sehr traurig, wenn man sozusagen sich das jetzt auch als Außenstehender mal anschaut, wie viel man sich vorgenommen hat und mit welcher Begeisterung man da reingegangen ist und wie wenig am Ende erreicht worden ist. Also das war so für mich, als ich jetzt die ganzen Papiere nochmal durchgearbeitet habe und auch nochmal die ganzen Leitlinien, muss ich sagen, ich möchte eigentlich, dass wir wieder mit dem Enthusiasmus, der damals leider sozusagen nicht wirklich genutzt worden ist, dass wir mit diesem Enthusiasmus wieder an diese Aufgabe rangehen. Denn es geht hier darum, dass wir die Zukunft unserer zukünftigen Generation, dass wir auch hier sozusagen Teilhabe der jungen Menschen, das ist ein Thema, was wir auch hatten, als wir mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen haben. Wir wollen, dass die jüngeren Menschen mitgenommen werden. Und das geht nur, wenn wir an dieser Stelle auch sie mit in die Entscheidung für ihre Zukunft mitnehmen. Und wir haben da eine Verantwortung dafür, dass wir den Menschen auch eine Zukunft überlassen und sie diese Zukunft auch dann entsprechend nutzen können. ÖPNV ist ein Thema, Balkonkraftwerke ist ein Thema, was ich schwierig finde bei der Energiewende. Wir haben zu wenig die Menschen mitgenommen. Wir müssen die Menschen mitnehmen, die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie davon profitieren, dass sie sozusagen Nutznießer sind, dass sie merken, wenn ich selber Solar nutzen kann, wenn ich selber andere Möglichkeiten der Energie auch entsprechend nutze, dass ich dann auch Gewinner dieser ganzen Sache sein kann. Da müssen wir die Menschen wieder mitnehmen, dass sie sozusagen mit Begeisterung an diese Sache herangehen. Und da sehe ich auch meine Aufgabe als Oberbürgermeister, dass wir an dieser Stelle arbeiten und dass wir wirklich, ich würde jetzt sagen, bei 2030 wäre es schön, wenn wir das durchkriegen, aber die Frage ist immer beim Klimaneutralität, wie berechnen wir das? Und wir müssen natürlich auch an die Mehrheiten im Stadtrat denken. Aber was ist wichtig, der richtige Oberbürgermeister zu sein an der Stelle? Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der selbst mit Leidenschaft dahinter steht und sich eben nicht nur versteht als jemand, der das, was im Stadtrat beschlossen wird, einfach nur umsetzt, sondern auch der entsprechend mit Leidenschaft auch für die Sache auch kämpft. Und es geht hier um die Zukunft der Menschen.
Sie sind ja jetzt schon lange am Sprechen, aber wann war jetzt die Zahl nochmal?
Bis wann wollen Sie? Die Zahl würde ich sagen, ich würde gerne die 2030 erreichen. Mhm. Aber da ich ein Mathematiker bin, stellt sich natürlich immer die Frage, wie berechnen wir das? Und auch bei Solaranlagen mittlerweile fängt man an, bei den Anlagen auch zu berechnen, was die Herstellung auch entsprechend kostet. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Aber mein Ziel ist zumindest, dass wir es schaffen, dass wir überall Solar auch selber irgendwo einrichten, denn da ist eine wichtige Aufgabe, Rathaus und andere öffentliche Gebäude. Da fehlt aus meiner Sicht ziemlich viel in Weimar, die Schulen, die Schuldächer. Ich habe selber eine Solaranlage, die ich nutze und ich muss sagen, ich habe, außer dass ich Oktober, November, Dezember noch ein bisschen Strom nachkaufen muss, brauche ich keinen Strom mehr. Und das ist ein wichtiger Bereich, schon die Beiträge, die wir leisten können, dass wir endlich anfangen. Und dann sehen wir zu, ob wir 2030
okay, 2030, schaffen. Das habe ich gehört. CO2-Berechnung ist schwierig, aber ist möglich. Machen alle Staaten, also das sollte die Stadt Weimar auch hinkriegen, denke ich mal. Herr Stöhr.
Ja, ich befürchte, einer muss ja die Rolle des Spielverderbers einnehmen. Ja, und da der Herr Kleine nicht da ist, werd ich das mal machen. Ich befürchte, ich werde heute es am Ende nicht unterschreiben. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil Stadtpolitik nicht so funktioniert, dass jetzt ein Manifest kommt und dann beschließen wir das und dann wird die Welt gut. Erstmal stimmen wir alle überein miteinander, dass dieser Klimawandel, diese Veränderungen, die langfristig eintreten, ganz real sind. Und wir merken die. Ne? Die werden nämlich bei uns zu Wetter und das ist zum Teil sehr unangenehm. Und da müssen wir was machen als Stadt. Und da wir werden jetzt die 10 Punkte durchgehen können. Aber das, was wir tun müssen, ist viel kleinteiliger, viel granularer. Und das spielt in ganz viele Entscheidungsprozesse hinein. Deswegen, wenn irgendjemand, ein Abgeordneter im Stadtrat sein wird, der noch der Meinung ist, damit haben wir nichts zu tun, der gehört da nicht mehr hin. Wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich befürchte aber anders. Integrativer. Wir müssen ganz konkrete Entscheidungen treffen. Wir werden hoffentlich noch dazu kommen. Zum Beispiel, wie gehen wir damit um, dass es Starkwetterereignisse gibt? Was heißt das für Wasser, das weg muss? Was heißt das bei Hitze? Wie muss unsere Stadt aussehen? Natürlich reden wir über Energieversorgung. Wir reden auch darüber, was kann die Stadt selber als Verbraucherin beitragen? Müsse es so viel Bürofläche geben? Das sind alles kleine Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die am Ende auf das große Ziel einzahlen. Ein bisschen habe ich ja die Hoffnung, Sie merken das, dass wir so ein bisschen ins Detail kommen und uns nicht so an Präampeln langhangeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wann am Ende alle dafür gesorgt haben, dass wir sagen können, wir sind klimaneutral. Ich kann Ihnen nur sagen, die Verwaltung muss einen Beitrag leisten. Das hat der Oberbürgermeister in der Hand. Viele andere Entscheidungen eben nicht. Natürlich kann ich das alles wollen und gut und richtig finden. Aber jetzt ein Versprechen abgeben und dann hinten dran in 5 Jahren
sich abschmieren. Nein, es geht mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich um ein Versprechen, sondern um ein persönliches Ziel.
Sagen, was ist das persönliche Ziel? Die große Gefahr, jetzt eine Zahl zu sagen, ist, dass das populistisch wird. Und dass wir dann irgendwann uns das anhören und sagen, der hat doch aber gesagt 2030.
Also ich möchte mal, Herr Stöhr, da muss ich doch unterbrechen. Also man, es gibt 2050 das Ziel zum Beispiel, das Weltziel von den 1,5 Grad, da ist auch eine Zahl gesagt worden. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders ambitioniert, aber es steht diese Zahl da und sag ich mal, da muss man irgendwie, und ich weiß auch nicht, ob die genau wissen, wie der Weg dahin aussieht. Ich vermute es nicht, aber sie müssen Prämissen aufsetzen und ich fände es einfach gut, wenn man das einfach einschätzt, weil das ist eine einfache Zahl, die man sagen kann. Und sag mal, das fände ich schön, wenn nicht, dann ist es halt auch okay. Aber
nein, so schnell als möglich, so schnell als möglich. Okay. Und meine Lieben, Sie haben 2019, 2025 gesagt, jetzt verhandeln wir 2030, dann gucken wir uns bei der nächsten OB-Wahl 2030 an und sagen, na, vielleicht ist es 33, das hilft uns doch auch nicht weiter. Was steht denn hinter so einer Zahl? Was meinen Sie damit? Wir müssen sagen, wir müssen so viel wie möglich erreichen, um in eigenem Interesse reagieren auf das, was uns betrifft und dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird.
Also ich arbeite ja in der Industrie, in der Solarindustrie. Wir haben immer ganz harte Ziele über Preise und sag mal, da weiß man am Jahresanfang nicht, wie man die erreicht und die müssen wir auch committen. Also, aber es ist okay. Ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, wir alle sind der Meinung, es muss viel getan worden. Zweimal ist das Jahr 2030 gefallen, einmal ist so schnell wie möglich gekommen. Von dem Oberbürgermeister, wo ich jetzt die Antwort hier eingeblendet habe, da steht aber im Grunde drinnen, Sie handeln nach dem Thüringer Klima-Energiegesetz und da wäre die Zahl 2045 gestanden. Okay, dann würde ich einfach zur nächsten Frage gehen und wir sind gut in der Zeit. Also ich gucke hier ganz genau, 18.50 Uhr, das ist exakt nach dem Zeitplan, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Für die nächsten Fragen hat dann jeder 2 Minuten Zeit, sie zu beantworten und ich habe mir 4 Minuten rausgenommen, weil es eben auch so ist, dass ich noch die Antworten von Herrn Oberbürgermeister vorlesen muss und ein bisschen einführen muss. Das nächste Thema ist das Thema Demokratie. Ein monatlich tagender Klima- und Umweltbeirat erarbeitet zu allen und klimarelevanten Themen Vorschläge und spricht Empfehlungen aus. Bürgerinnen und Bürger werden angemessen an der Beiratsarbeit beteiligt. Das war unser Wunsch und das, was wir auch übergeben haben. Die Antwort des OBs ist: Anfang 23 wurde ein öffentlich tagender Beirat für Klimaschutz konstituiert. Die tagt alle 3 Monate. Es haben auch nach meiner Kenntnis tatsächlich 3 Sitzungen inzwischen stattgefunden. Allerdings die letzte Sitzung, da ist das Protokoll nicht da zu finden, auf jeden Fall für mich nicht oder für uns nicht, die da dran gearbeitet haben. Der Ausblick, das ist ja immer die Frage, wie war's? Und jetzt dann halt für uns auch ganz die wichtige Frage, was wollen Sie jetzt eigentlich machen? Also, weil es gibt ja viel zu tun, das haben wir also erkannt. Es ist, sagen wir mal, nicht ganz so viel passiert, wie wir uns das gewünscht haben. Und deshalb eben diese Frage, wo Sie 2 Minuten Zeit haben, immer bitte zweigeteilt beantworten. Sagen wir ganz kurz, wenn Sie was zu sagen können, wie war es und was würden Sie jetzt komplett die nächsten 5 Jahre, was würden Sie treiben. Der Ausblick vom Herrn Bürgermeister ist, der Klimabeirat erarbeitet einen Maßnahmenkatalog zur klimagerechten Stadtentwicklung Weimar, welcher in den kommenden Beiratsterminen beschlossen werden soll. Auf dieser Grundlage soll mit Hilfe von Beteiligungsprozessen das Klimaschutzkonzept und ein Klimaanpassungskonzept weiterentwickelt werden. Also da will ich bloß sagen, also wir haben das Ding 2019 übergeben. Und die erste konstituierende Sitzung war dann, also nach meinen Recherchen oder nach unseren Recherchen, dann im Juni 2023 oder so. Und dann haben wir gebraucht also 4 Jahre, um diesen Beirat zu etablieren, der die Idee eigentlich hatte, dass es ein Expertengremium war. Also da sucht man ja normalerweise, wenn man jetzt hier in der Bundesregierung vergleichbare Beiräte guckt, dann werden ja die Fachexperten gefragt und die beraten dann die Politiker. Teilweise sind in diesem Gremium Experten drin, aber teilweise ist es auch zumindest nach unserem Dafürhalten ein bisschen parteipolitisch. Sie wollen da hinten was sagen?
Vielen Dank, dass ich mal dazwischen fragen darf oder was einen Kommentar abgeben darf. Ich kann Ihre Intention verstehen, wie Sie das mit den Antworten vom OB Kleine machen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist keine Kritik an ihn, das bitte ich jetzt nicht so zu verstehen, sondern an Aussicht an Herrn Kleine. Wahrscheinlich hat Herr Kleine die Antwort noch nicht mal selbst geschrieben, sondern hat es Herrn Kepler machen lassen. Und dass er da nicht mal den Anstand hatte, sich hier den Fragen zu stellen oder generell überhaupt aufzutreten, finde ich schlimm und sollte nicht honoriert werden. Ich meine damit die Honoration, dass Sie seine Fragen auch noch zitieren. Wie gesagt, ich kann Ihre Intention verstehen, ich finde es auch grundsätzlich gut, Ihren Antrieb, aber ich finde das eine Unverschämtheit von Herrn Kleine.
Okay, gut. Gut, vielen Dank. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es als nicht in Ordnung beantwortet wird. Er hatte ja zugesagt, aber es war so halb, sagen wir, ich habe da im Bürgermeisterbüro angeantwortet und die Fragen haben Sie jetzt gesagt, vermuten Sie, dass Sie nicht der Herr Bürgermeister als Wahlkämpfer persönlich unterschrieben hat, sondern dass Büromitarbeiter des Bürgermeisters beantwortet hat. Und das finden Sie nicht in Ordnung, wenn ich es richtig verstanden habe. Und deshalb würden Sie empfehlen, dass ich die Antworten gar nicht vorlese. Ich verstehe es nicht. Also ich habe echt Wasser im Ohr. Und das glaube ich, die anderen verstehen es auch nicht. Also.
Es geht mir gar nicht so sehr darum, wer das jetzt konkret haargenau ausgearbeitet hat. Die Personen, die alle davon sitzen, werden sicherlich auch Unterstützung bekommen haben in der einen oder anderen Weise. Die Tatsache ist, dass ich bei Herrn Kleine davon ausgehe, dass er es gar nicht beantwortet hat. Und mir geht es aber eher darum, dass er nicht mal den Anstand hat, hierher zu kommen oder einfach zu sagen, ich komme nicht und dann ist die Sache gut. Dann kann er sich halt nicht verteidigen. Das übernehmen Sie jetzt. Wie gesagt, keine Kritik an ihn persönlich. Ich finde das nur nicht in Ordnung, dass er das macht. Ich finde das unverschämt, ganz ehrlich.
Okay.
Im Bürgerdialog.
Ja gut, also ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, würde ich mal ganz kurz ein Meinungsbild haben. Soll ich die Antworten vorlesen, dass man das einfach weiß? Ja, okay. Also ich verstehe Ihren Frust. Ich entnehme jetzt aber von der Mehrheit, wie wir so hier zusammensitzen, dass man trotzdem die Antworten vorlesen. Und ich sage mal, ich fasse kurz. Dann machen wir es so. Das geht ja auch meistens recht schnell, wenn man das möchte. Okay, das war also das Thema Demokratie, Einrichtung eines Klima- und Umweltbeirates. Aussage von Herrn Kleine, es wurde was gemacht, habe ich ja gegen dargestellt. Wenn man 4 Jahre braucht, ist das aus meiner Sicht lange, wenn man bis 2025 klimaneutral sein will. Und auch es ist lange, wenn man sogar bis 2050 klimaneutral sein will. Von dem her empfinden wir das als Bürgerinitiative als als nicht ausreichend und absolut unambitioniert. So. Gut, dann die Frage an die an den Herrn Leps vielleicht. Wie haben Sie den Prozess empfunden und was würden Sie jetzt anders machen, wenn Sie Oberbürgermeister werden? Wie würden Sie den Beirat, würden Sie weitermachen wie bisher oder was wäre jetzt da los?
Ich war ja durchaus involviert über den Stadtrat in die lange Diskussion, die wir hatten, nachdem es den Klimaantrag von 3 Fraktionen gab. Es ist vielleicht bekannt, oder wenn man sich anguckt, wie viele Stimmen es zu diesem Antrag gab und wie viele auch nicht teilgenommen haben, dann wird man vielleicht gemerkt haben, dass nur 27 Stadträte oder 28 da waren. Die anderen 8 in meiner Fraktion haben nämlich an dieser Abstimmung gar nicht erst teilgenommen, weil es ein sehr, sehr schwieriger Antrag ist. Wir uns aber gesagt haben, wir stimmen prinzipiell nicht dagegen, wenn es überhaupt irgendeine leichte Verbesserung zum Klimaschutz geben könnte. Ich stelle das auch noch in den Konjunktiv. Ein Teil des beschlossenen, nach langer Diskussion beschlossenen Antrages von 3 Fraktionen, die hier nicht vertreten sind, bis auf eine, die SPD war dabei, war ein Klimabeirat einzurichten. Dieser Klimabeirat sollte bestimmte Funktionen haben, er sollte bestimmte Mitglieder haben. Für uns war es zum Beispiel wichtig, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden. Damals war ja Fridays for Future ganz groß dabei, weil Kinder und Jugendliche sind nun mal die, die am längsten unter den Entscheidungen auch, ich sag mal, zu leben haben, die wir für sie treffen. Deswegen ist es uns ganz wichtig gewesen, dass die dabei sind. Das ist dann rausgestrichen worden. Oder genauso gut die Beteiligung von, ich sag mal ganz platt, von Ihnen als Bürgerinitiative oder von anderen Bürgerinitiativen, die sind dann auch rausgestrichen worden. Es gab dann einen Satzungsentwurf, der kursierte dann so unter der Hand schon mal rum. Auf Nachfrage hieß es dann, nee, der Satzungsentwurf ist quasi ein Non-Paper, der wurde wieder kassiert. Und dann lag er 2 Jahre rum und irgendwann kam es dann plötzlich zu einem neuen Satzungsentwurf, sehr weich gewaschen, sehr beschränkt in der Art der Beteiligung. Es durfte halt in jeder Fraktion einen Mitglied benannt werden, dazu ein stellvertretendes Mitglied und dazu war noch der OB dabei und Beteiligung der Öffentlichkeit, nur wenn Sie als Öffentlichkeit hinreichend viele Unterschriften sammeln, dürfen Sie ein Thema auf die Tagesordnung setzen. Das ist nicht das, was ich unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen von der Öffentlichkeit sehe. Da haben wir uns viel mehr versprochen, die politischen Mehrheiten haben etwas anderes daraus gemacht. Naja, natürlich muss man, also davon abgesehen, der Klimabeirat hat 3-mal getagt und hat das letzte Mal, glaube ich, im Februar getagt, endet jetzt automatisch, weil die Legislatur zu Ende ist. Die Satzung muss natürlich geändert werden, dass es erstens da auch ein paar mehr Experten kommen und nicht die einen Fraktionen die Experten benennen und die anderen schicken ihre Fraktionsvorsitzenden. Mit überhaupt nichts gegen Kollegen Fraktionsvorsitzenden, aber man kann nicht für alles ein Experte sein, auch nicht in der eigenen Hybris. Insofern, da müssen wir die Satzung ändern im Stadtrat und danach muss ein vernünftiger Klima- und im besten Fall auch Umweltbeirat berufen werden, der auch den Namen verdient und nicht nur 3-mal im Jahr ein Abnickverein ist, sondern auch selbst aktiv werden kann und im besten Fall auch selber Anträge in den Stadtrat einbringen kann. Und wenn es richtig gut kommt, auch noch ein Haushaltsbudget dazu bekommt. Das wäre so meine Idee dazu.
Okay, gut, vielen Dank. Ja, Herr Giebel, was ist Ihre Meinung? Sie sind ja nicht im Stadtrat, aber vielleicht haben Sie trotzdem Kollegen, die im Stadtrat sind und da das miterlebt haben.
Man hat mir zumindest die Zuarbeiten gegeben und ich habe gesehen, was sozusagen, wenn ich mir auch die Ambition 2045 jetzt mal vornehme, wie wenig man da sozusagen in Angriff genommen hat. Und ein Klimabeirat, das kann schon sehr wichtig sein an der Stelle, dass man die Teilhabe, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass man die Menschen mitnehmen muss auf dem Weg. Es ist eine Herausforderung, die uns sozusagen jetzt auf jeden Fall jeden treffen wird. Keiner von Ihnen wird sozusagen daran vorbeikommen und wir müssen die Menschen mitnehmen. mitnehmen. Deswegen ist Transparenz eigentlich das Schlüsselwort und Teilhabe auch das Schlüsselwort. Wir müssen alle mitnehmen, die wir auf diesen Weg mitnehmen können. Ich habe selber lang genug in der Kommunalpolitik Ausschussvorsitz auch gemacht und muss sagen, ich habe immer gut damit gefahren, wenn ich die Bürger, die Interesse hatten an dem Ausschuss, wenn die die Chance hatten, auch ein Rederecht zu bekommen. Wir haben das abgestimmt im Ausschuss und es hat nie die Situation gegeben, dass die Bürger nicht die Chance hatten. Und wir haben die Bürger auch als Experten befragt. Also ich hatte eine andere Situation, Kindergarten zum Beispiel, da ging es darum zu sehen, welche Spielsachen sind gut. Und dann haben die Leute, die dort vor Ort waren, haben dann selber gesagt, was ist möglich, was ist nicht möglich. Das heißt, auch die Bürger, die alle irgendwo Experten sein können, gerade Experten in ihren jeweiligen Räumen, dass wir sie mitnehmen auf dem Weg. Wir haben ja vorhin, der Kollege hat ja auch angesprochen, Regenwassernutzung. Auch das werden wichtige Themen sein, die in diesem Klimabeirat auch entsprechend behandelt werden müssen. Regenwassernutzung, andere Möglichkeiten, wie können wir die Stadtbegrünung auch nach vorne bringen. Das sind alles Bereiche, wo wir die Menschen vor Ort mitnehmen müssen und auch darauf angewiesen sind. Und keiner von den Politikern, auch keiner von uns hier, weiß sozusagen genau überall in Legefeld, in Gaberndorf oder in Weimar-West, was wir ungefähr dort machen müssen, sondern wir brauchen da die Bürger als Experten vor Ort und wir brauchen auch Wissenschaftler. Und in so einen Klimabeirat gehören aus meiner Sicht Wissenschaftler rein. Ich habe lange genug auch als Mathematiker, macht mir ja viele Dinge, auch in der Siedlungswasserwirtschaft gearbeitet und weiß, wie wichtig es ist, dass man solche Expertengremien hat, wo auch Städte dann beraten werden, was können sie in den nächsten Jahren machen, wie können sie auf solche Situationen sich auch vorbereiten. Also Teilhabe ist ganz wichtig und wir hatten ja auch die Sitzung bei den Kindern und Jugendlichen. Wenn die Jugendlichen dort mitarbeiten wollen, dann sollten wir sie nicht aufhalten, dann sollten wir sie gerade aufnehmen und sozusagen nicht die Tür von vornherein zuschließen. Als Oberbürgermeister sehe ich das als wichtige Aufgabe, dass man alle, die in dieser Stadt auch daran Interesse haben, die Zukunft dieser Stadt zu gestalten, dass wir sie mitnehmen auf diesen Weg. Daher ist es ganz wichtig, dass wir hier Demokratie und Transparenz machen. Und Klimabeirat, also die Satzung muss auf jeden Fall geändert werden. Und die Geschichte, wie das jetzt sich entwickelt hat, ist einfach nur traurig, weil ich sehe da, selbst wenn ich sage, ich habe jetzt nicht die Ambition, eine Zahl zu nennen, da muss ich doch trotzdem mal mich auf den Weg begeben, dass wir zumindest mal auch in der Hinsicht auch eine Zukunft sehen.
Okay, vielen Dank. Also, Ihr Thema ist Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung.
Ja, ich muss ja jetzt etwas anderes sagen, ne? Dass nicht so viel Einklang ist. Wir wollen es ja ein bisschen streitig haben. Also ich finde die Idee sehr gut, das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass es diese Expertise braucht, dass wir einen Fachbeirat brauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich ein Demokratiedefizit haben, das wir durch Bürgerbeiräte lösen. Ich denke immer so ein bisschen zurück an Bürgerhaushalte, die am Ende daran gescheitert sind, dass eben nicht 4.000, 5.000 Menschen mitreden wollten, sondern es am Ende 15 waren. Wir können natürlich zu jedem Thema Leute fragen, die Interesse daran haben, was zu machen. Wir sollten aber auch nicht gering schätzen, dass wir mit dem Stadtrat, und da bin ich nochmal dabei, mit dem Stadtrat ja ein demokratisches Gremium haben, in dem sich eben Bürgersachverstand ja bündelt. Und wenn ich sehe, dass wir es als Parteien nicht mal mehr schaffen, unsere Listen vollzukriegen, die Ambition war immer, wir setzen da 42 Personen drauf, so viel wie der Stadtrat auch Mitglieder hat, dass es uns da schon in der Mobilisierung nicht mehr gelingt, habe ich ein bisschen Sorge, ob wir unsere Probleme damit lösen, indem wir sagen, wir finden einfach noch Nebengremien und noch ein Gremium, für jedes Thema noch ein Gremium. Ich finde es wichtig, dass wir diese Expertise haben. Und deswegen stelle ich mir einen Beirat vor, der diesen Sachverstand, den wir in der Stadt so im Alltag nicht haben können, dazu holt, der vielleicht auch von außerhalb was hineinstrahlt, wo wir vielleicht auch Leute reinsetzen, die mit guten Beispielen schon was ausprobiert haben und uns sagen können, wie das gelingen kann. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir den eigenen Sachverstand am Ort mitnutzen. Deswegen, Herr Giebel, Ihr Vorschlag, dass wir die Ausschüsse öffnen für mehr, also öffentlich sind die jetzt zum Glück jetzt eh schon geworden, aber für mehr Teilnahme an diesen Sitzungen auch werben und sagen, kommt dahin, der bekommt ein Fragerecht. Das finde ich einen guten und richtigen Weg, weil Menschen in der Stadt politisieren sich über ein Problem, ne, und das, was sie vor ihrer eigenen Haustür haben. Das heißt, wenn ich in Legefeld wohne, interessiere ich mich vielleicht weniger für die Probleme in Weimar-Nord, aber für die in Legefeld. Und die kann man dann auch einbringen. Das ist gut und richtig. Aber dafür muss ich nicht Beiräte erfinden. Beiratsarbeit beim Thema Klima möchte ich mit Sachverstand besetzen. Der soll die Verwaltung beraten, der soll den Stadtrat beraten. Die politische Arbeit muss aber dann dort stattfinden und nicht neben dem Stadtrat.
Okay, gut, vielen Dank. Also Sie stehen davor, den Stadtrat zu stärken und fundiert.
In die Verantwortung zu nehmen. Ja, in die Verantwortung zu nehmen und nicht Themen outzusourcen, um zu sagen, dann sollen die sich halt jahrelang damit beschäftigen, am Ende lehnen wir es ab.
Und der Beirat soll dann so sein, dass es eben ein Fachbeirat ist, der seine Expertise reinbringt. Und das müssen jetzt nicht nur Bürger aus Weimar sein, sondern das kann von der Partnerstadt Trier sein, das kann von anderen Städten sein, die was gemacht haben, oder auch tatsächlich von wissenschaftlichen Experten.
Das ist der Punkt, damit wir nicht immer woanders hinfahren und gucken, was können wir uns abgucken, sondern dass vielleicht in 3 Jahren auch mal Delegationen aus anderen Städten zu uns kommen, um zu schauen, wie haben die das denn gemacht. Das ist übrigens auch ein schönes Thema für unsere Partnerstädte. Wir können auch da mal hingucken, auch in Partnerregionen, machen die irgendwas besser als wir. Das nutzen wir bisher für Bürgerreisen, für Bürgerinnenreisen, aber wir nutzen es nicht für so einen fachlichen Austausch. Und das ist eine Sache, da können wir noch was drauflegen und dann bekommt auch dieses Netzwerk plötzlich Sinn. Beziehungsweise wir könnten uns überlegen, was wollen wir eigentlich für ein Netzwerk an Partnerstädten haben. Also ja, Expertise und meinetwegen auch gerne international. Da müssen wir auch nicht in der Region verharren.
Ja, Holland ist zum Beispiel ein super Beispiel. Die sind viel, viel weiter. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch zum Radwegenetz in allen möglichen holländischen Städten. Und wenn wir uns dann hier angucken, dann sieht die Sache auch anders aus und da gibt es tolle Initiativen, da könnte man zum Beispiel mal gucken. Gut, wir kommen aber zur nächsten Frage. Also vielleicht abschließend, ich habe jetzt verstanden, ja, aber wir haben es eigentlich alle verstanden, um was es geht. Ich fasse nicht alles zusammen, das muss jeder selber mitdenken und wach bleiben. Gut, dann käme das nächste Thema, wäre das Thema Finanzen. Die Stadt übernimmt Klimaneutralität als Kriterium für alle Haushaltsaufgaben. Der Herr OB schreibt, also es gibt jetzt so eine Vorlage, die man benutzen kann. Die kommt vom Deutschen Städtenkart und die hat empfehlenden Charakter. Und als Ausblick schreibt er, gibt es seit 22 sind da 700.000 Euro in den Klimaschutz geflossen und es sollen weitere 1,4 Millionen fließen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles aus Klimaschutzmaßnahmen oder aus solchen Corona-Umwandlungsthemen kommen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, das konnte ich jetzt auch nicht recherchieren, aber das sind die Aussagen, die jetzt eben gekommen sind. Was sagen Sie zu den Finanzen? Wie ist das mit den hier angestrebten Kriterien für eine Haushaltsentscheidung? Dass das wirklich ein entscheidendes Kriterium? Also wir haben jetzt gehört, das ist es. Es gibt so ein Blatt, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, ein Formblatt heißt es sicherlich. Und da kann man dann einschreiben, ist klimarelevant, ist nicht klimarelevant und dann sollte das, war die Idee auf jeden Fall, in einen Ausschuss gehen und dann sollte man die Klima-Impact bewerten und das eben substanziell mit in die Entscheidung einfließen. Wie gesagt, hier Aussage von OB und ich glaube, so ist es auch. Es gibt jetzt inzwischen so ein Formblatt, wo man das ankreuzen darf, aber es hat eben einen empfehlenden Charakter, also sei mal in der politischen Realität, würde ich sagen, ist es ein zusätzliches Blatt Papier, das man dann auch in die Ablage legt. Okay, dann würde ich jetzt mal mit dem Herrn Giebel anfangen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also wir produzieren eine Menge Papier, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, also leider zu viel Papier und setzen uns einfach dann nicht einen richtigen Weg. An der Stelle muss man natürlich jetzt sagen, wir haben ein Formblatt, das ist schön und gut. Was ich so ein bisschen sehe, ist es natürlich gut, dass der Ausschuss, und ich kenne das als Ausschussvorsitzender, habe ich das immer so kennengelernt, dass wir Experten mit reingeholt haben, die uns auch nochmal zu bestimmten Themen beraten haben. Letztendlich die Entscheidung, ist etwas klimarelevant oder nicht, da macht es Sinn, wenn man nochmal Experten auch reinholt und nicht nur sozusagen sagt, wir wickeln das jetzt über ein Formblatt ab und sagen, naja, wenn in dem Formblatt steht, ist nicht klimarelevant, dann brauchen wir das nicht zu beachten. Diese Entscheidung ist wichtig für die Ausschussmitglieder und auch für den Stadtrat, dass wir entsprechend alle möglichen Kriterien, wir entscheiden über die Zukunft. Auch der OB ist übrigens, kann natürlich entsprechend auch hier mit in den Entscheidungsprozess natürlich auch arbeiten und kann natürlich auch sehen, was sind die wichtigen Kriterien, welche Kriterien muss ich beachten. Und da muss man natürlich sehr gut sozusagen Informationen sammeln und je mehr Informationen man darüber hat, desto besser ist es. Also mit dem Formblatt an sich ist es nicht getan und deswegen sind wir dann wieder bei dem Klimabeirat. Also ich sehe es auch als Ausschuss. Die Ausschüsse müssen da die Möglichkeiten haben, auch die Experten mit reinzuholen und wenn ich Experten hole, dann hole ich mir die Experten zu bestimmten Themen. Dafür brauche ich nicht einen Beirat, sondern dann sage ich klipp und klar zu der und der Entscheidung, hole ich mir den Experten heran und der wird entsprechend mich dann auch beraten. Also das sehe ich an der Stelle die wichtige Aufgabe und mit Formblatt alleine nicht. Deswegen ein Klimabeirat, der funktioniert, wäre besser als das Formblatt. Da muss entsprechend auch entsprechendes Know-how her.
Okay, gut. Dann vielleicht als nächstes der Herr Stöhr.
Jetzt haben Sie mich mit Ihrer Antwort ganz verwirrt, weil wir reden ja über den Haushalt. Also konkret ums Geld ausgeben. Und ganz einfach, ganz klar, es macht doch keinen Sinn. Wir sind uns doch alle einig, dass wir zur Klimaneutralität kommen wollen. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt Geld für Maßnahmen auszugeben, die dem zuwiderlaufen. Und deswegen müssen wir diesen Haushaltscheck machen. Und ob das jetzt mit einem Formblatt oder nicht ist, das Formblatt dient ja nur dazu zu sagen, zu dokumentieren, ja, wir haben es bei der Haushaltsaufstellung beachtet. Da würde ich mich jetzt überhaupt nicht dran festhalten. Ja, wir geben kein Geld mehr aus für Dinge, die dem Ziel zuwiderlaufen, zur Klimaneutralität zu kommen. Weil das ist der Punkt, wo man effektiv ansetzen kann. Das ist natürlich tricky. Wie ist es bei Straßenausbau? Ne? Also wenn man jetzt neue Straßenbelege drauf, ne? Wie prüft man es dann? Da müssen wir noch mal ein bisschen Sachverstand ranlassen. Was bedeutet es in der Praxis, damit das nicht nur ein hohes Kreuz wird? Aber für mich ist es der entscheidende Zugang beim Geldausgeben, fängt der Klimaschutz an. Und da kann man steuern, weil alles hängt am Ende mit Geldausgeben zusammen. Und wir werden bei den meisten Maßnahmen, die wir noch besprechen, immer wieder merken, da geht es auch um Geld. Also für mich ein entscheidender Punkt, um auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzukommen.
Okay, klar.
Zunächst würde ich mal noch kurz mit einem kleinen Kommentar zu der Antwort von Herrn Kollegen Stöhr aus der letzten Fragerunde. Also, Kollege Stöhr, für meine Fraktion, für meine Partei kann ich sagen, wir haben unsere Stadtratsliste vollgekriegt mit 42 Menschen und wir hätten noch locker 50 Menschen aufstellen können, weil so viele Anfragen hatten wir. Das scheint eher ein Problem von SPD und Linken zu sein.
Ja gut, ich möchte
und möglicherweise auch von anderen Parteien. Aber jetzt komme ich
ich habe ja auch nicht gedacht, dass es Ihr Problem ist. Ich habe darauf hingewiesen, ganz selbstkritisch.
Wir haben tatsächlich ein Formblatt hinsichtlich der Klimarelevanz. Das Formblatt ist an sich nicht schlecht. Es füllen nur die jeweiligen Amtsleiter aus und die jeweiligen Amtsleiter haben andere, ich sag mal, Ideen, also da gibt es keine Gleichmäßigkeit. Und wenn es der Amtsleiter für Wirtschaftsförderung ausfüllt, ist es was anderes, als wenn es der Zuständige für Klimaschutz ausfüllt. Trotzdem sind wir, glaube ich, die Einzigen, wir als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die das bisher ernsthaft wahrgenommen haben, dass da auch gravierende Unterschiede zwischen manchen Sachen stehen. Das ist eine Frage von Anleitung und Schulung auch in der Stadtverwaltung. Im Prinzip ist das Formblatt erstmal deutlich besser als das, was wir vorher hatten. Da hat man nämlich nichts. Herr Oberbürgermeister, Sie haben es kurz vorgelesen, auch bei den Klimapaktmitteln, es waren nämlich deutlich mehr, die es vom Land gab, nämlich allein in 23 waren es 3 Millionen. Und was wird damit gemacht? Naja, wenn wir schon gezwungen sind, dann auch noch zu beantragen, dass es gefälligst nur für Klimaschutz ausgegeben wird, dann ist da auch eine gewisse Unsicherheit, sage ich mal, aus dem Stadtrat heraus, was damit gemacht wird. Denn im ersten Jahr, als es die Klimapaktmittel aus dem Land gab, wurden zum Beispiel Thermostate angeschafft. Ich war ein wenig entsetzt, wie man für 9.000 Euro Thermostate hat. Ich dachte, das ist Standard. Aber offenbar war es das nicht. Das waren tatsächlich Thermostate in der Stadtverwaltung. Und wenn man sich manche Schulen anguckt, die brauchen auch noch dringend Thermostate. Haben die nämlich nicht. Das sind für mich Standards, die eigentlich hätte längst erledigt werden müssen. Oder noch ein krasses Beispiel. Wir haben als Fraktion 200.000 Euro für einen Heizungsaustauschfonds in den Haushalt für 23 reinverhandelt. Wir waren der Annahme, dass das Geld genutzt wird, um zum Beispiel hier und da mal ein bisschen auf erneuerbare Energien umzustellen. Konkret wurden damit Gasheizungskessel ausgetauscht. Vielleicht haben wir uns nicht deutlich ausgedruckt, als wir für Heizungsaustausch gemacht haben. Aber da war ich schon ein wenig, ich sag mal, entsetzt, dass nicht ein einziger Euro da reingeflossen ist in der Umstellung auf erneuerbare Energien weg vom Gas. Finanzen hat ja was mit Einsparungen zu tun. Tatsächlich gibt es das eine Modell, mit dem auch die Stadtverwaltung, ich vermute, der Oberbürgermeister hat es auch aufschreiben lassen, immer hausieren geht. Das ist das sogenannte Intracting-Modell. Wir haben über 6 Jahre jeweils 150.000 investiert als Stadt. Dann gab es Ende 2023 eine große Bilanz. Was wurde alles gemacht? Ja, vor allem wurde auf LED-Straßenbeleuchtung umgestellt und in der Summe, ja, wir haben jede Menge CO2 eingespart, weil wir jede Menge Energie eingespart haben. Als wir das erste Mal beantragt haben, wurden wir angeguckt, was wollt ihr? Egal. 2 Jahre später hat sich Stadtverwaltung selber gemacht und unter dem Strich wurde festgestellt, wir haben jedes Jahr Geld gespart, nämlich jedes Jahr 200.000 Euro, nur für das simple Ding, dass wir Strom eingespart haben. Wenn das zum Aha-Effekt geführt hat, haben wir gerne geholfen.
Okay. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die Agenda. Die Stadt Weimar setzt das bestehende Klimaschutzkonzept, das stammt übrigens aus dem Jahre 2011, um und erweitert es um die klimarelevanten Sektoren Verkehr, Land, Forstwirtschaft, Ernährung und Konsum in der Form, dass die Klima- und Umweltziele erreicht werden. Projekte, die dem Klima- und Umweltschutz dienen, werden vorrangig gefördert. Die Antwort des OBs ist, die Energie- und Klimatreibhausgasbilanz für Weimar liegt nun abschließend vor. Auf der Grundlage wurden für Klimaschutz, Klimaanpassungskonzepte Förderungen beantragt und dann geht man in eine nächste zweijährige Erarbeitungsphase. Und Mitte 24 bis spätestens 28 werden dann grundlegende Konzeptionen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Wenn ich das richtig verstehe, diese Interpretation, dann ist es Bundesgesetzgebung, weil ja jede Stadt bis 2028 eine Wärmeversorgung darstellen soll. Also wird hier dargestellt, ich bin jetzt ein bisschen provokant, aber es ist eben jetzt, verstehe ich das erst, was da steht, wird eigentlich bestätigt, was die Bundesregierung beschlossen hat, dass man bereit ist, das zu tun. Das finde ich natürlich schon ein bisschen interessante Aussage und das erwarte ich natürlich von jedem Stadt, von jedem Bürgermeister, von jeder Stadt, dass sie die Gesetze, die beschlossen worden sind, umsetzen. Nun, was sagen Sie dazu, Herr Stöhr? Fangen wir mit Ihnen an.
Was, zu dem, was der Oberbürgermeister sagt?
Nee,
sondern das Gesetz umgesetzt werden ist natürlich selbstverständlich, ist aber auch nicht trivial. Also, dass die Stadt sagt, ja klar, wir müssen das jetzt machen und was da in der Aussage drin steht, ist ja, wir müssen das jetzt machen und das ist eine Aufgabe. Nur so eine Wärmeplanung ist eine Aufgabe, aber das ist auch wichtig, dass wir uns dem Thema stellen. Ansonsten, die grundsätzliche Frage ist, wollen wir an dem Klimaschutzkonzept aus 2011 weiterarbeiten oder sagen wir, wir müssen es vielleicht mal neu machen. Und ich würde weniger über Konsumvorgaben für die Bürgerinnen und Bürger reden wollen, sondern eher so über Klimawandelfolgen mehr berücksichtigen. Das heißt, im jetzigen Konzept ist ja relativ, das ist ja relativ dick, da steht ja viel drin, aber es steht weniger drin, was heißt das konkret, die Auswirkungen, die wir jetzt schon spüren, die vielleicht 2011 noch ein bisschen weit weg waren, was heißt das für uns, wie gehen wir damit um, sodass wir unser Klimafolgen, Anpassungs- und Schutzkonzept neu erarbeiten sollten. Also die Fragen, wie gehen wir mit den Folgen, die wir jetzt schon haben, um einen erheblichen Anteil haben würden. Ich würde, zum Konsum fällt mir ehrlich gesagt wenig ein, was wir in ein Konzept reinschreiben, wo wir Menschen vorschreiben, was sie zu verbrauchen, was sie nicht zu verbrauchen haben, tue ich mich schwer mit.
Ja, also ich möchte bloß sagen, 2011 wurde das eigentlich relativ detailreich ausgearbeitet und es stand da relativ viel drinnen und man hätte was machen können. Aber nach meiner, also man hat halt nichts gemacht und jetzt sagt man, man muss was Neues machen. Und ja, Drusche, Sie wollen vielleicht was sagen? Wir haben eigentlich das, wir haben ein Bürgermikrofon, das ist ja gut.
Ja, danke. Also ich möchte erstmal unterstützen, was Sie gesagt haben zu den Einlassungen von Herrn Kleine hier zu diesem Punkt und ich kann da vielleicht auch noch ein bisschen was beitragen. Ich kenne auch die weiteren Antworten von Herrn Kleine bereits, deswegen kann man da insgesamt sagen, die Einlassungen von Herrn Kleine konzentrieren sich auf Planung und Kommunikation. Ja, also das kommt natürlich beim Volk auch erstmal grundsätzlich gut an. Immer, wir reden schön über alles. Aber Fakt ist, dass Weimar sein Treibhausgasbudget in ca. 2 Jahren bereits aufgebraucht haben wird, wenn wir weiter so machen. Also insofern ist dieses Ziel 2025 natürlich ambitioniert, aber es wäre auch durchaus schon notwendig gewesen, muss man dazu sagen, und bereits sehr viel früher anzufangen. Und da möchte ich auch ergänzen, man hätte sehr viel früher anfangen können, nämlich auf der Basis des Klimaschutzkonzepts 2011, was inzwischen schon 13 Jahre alt ist. Also man hat eigentlich 13 Jahre so gut wie nichts gemacht und sehr, sehr viel verpasst. Auch wenn ich als Gebäudeenergieplaner von noch mehr Planung und Vorbereitung sicherlich profitieren würde, muss ich als Mensch und Vater feststellen, dass bislang noch kein Kilo THG-Reduktion herbeigeredet werden konnte. Es liegt eben schon sehr, sehr lange ein Klimaschutzkonzept vor und die darin beschriebenen Klimaschutzmaßnahmen Umsetzungserfüllungsgrad liegt nach meiner Auffassung, ich war beteiligt an diesem Klimaschutzkonzept als Planer, bei grob geschätzten 10%, also 90% sind liegen geblieben, also mit den entsprechenden Treibhausgasmengen, die immer noch emittiert werden. Ein wichtiger Grund oder eine Ursache daran ist, dass von Anfang an diese Umsetzung der Maßnahmen unter Haushaltsvorbehalt gestellt wurden. Und da muss ich auch als Bürger sagen, Klimaschutz dient der Daseinsvorsorge. Und allgemein ist es so, dass Dinge, die der Daseinsvorsorge dienen, nicht unter Haushaltsvorbehalt gestellt werden dürfen. Also da wäre ganz dringend eine Korrektur des Stadtratsbeschlusses notwendig. Daraus konzentriert sich meine Frage an alle Kandidaten inklusive Kleine. Also wahrscheinlich kann man das ihm weiterleiten, auch diese Frage. Würden Sie als OB Ihre Kräfte und Führung der Verwaltung auf praktische Klimaschutzmaßnahmen und Entscheidungen fokussieren oder weiter analysieren, planen, praktische Maßnahmen um weitere Jahre verschieben?
Okay, gut, vielen Dank. Werden wir weitergeben. Aber wir machen jetzt erstmal noch weiter. Danke, Volker, für deinen Beitrag. Herr Lepp, Sie wollten wahrscheinlich auch jetzt was sagen zur Agenda. Jedenfalls wäre das die Idee.
Ja, gerne. Danke, Volker Trusche, gerade für das Statement. Diese Frage werde ich mit Ja beantworten. Aber das wäre zu einfach. Also Klimaschutz ist ja nicht nur das, was du gesagt hast. Ist ja Daseinsvorsorge. Es sichert uns ja letzten Endes das gute Leben. Es sichert uns die Freiheit, die wir hier haben. Und deswegen müssen wir da was tun. Ganz platt und auch ein bisschen populistisch. Gebe ich gerne zu. Die Bilanzierung. Naja gut, ich bleibe jetzt einfach bei dem, was 2019 passiert ist. Ja? Es gab dann also eine große Koalition im Stadtrat, bestehend aus CDU, Weimar Werk, SPD. Die haben dann den Antrag beschlossen, dass erstmal die Bilanzierung dort gemacht werden sollte. Dafür wollten 100.000 Euro eingeplant werden. Im nächsten Jahr darauf, wir reden jetzt also von 2021, hat genau diese Koalition diese Mittel aus dem Haushalt gestrichen. Im Jahr 2022 wurden sie wieder in den Haushalt reingeschrieben. Dann wurde Ende 2022 das Ding beauftragt. Es sollte Ende 2023 fertig werden. Ende 2023 haben wir im Bau- und Umweltausschuss dessen Vorsitzender. Ich bin nachgefragt. Es hieß, nee, ist noch nicht fertig, wird eventuell Frühjahr 2024. Jetzt lese ich hier, dass es abschließend vorliegt. Das ist eine interessante Information. Die lag mir als Stadtratsmitglied noch nicht vor. Vielleicht ist es wirklich fertig. Die Bilanzierung ist sicherlich eine gute Sache. Aber wenn man dann danach noch ein Konzept anpassen will und danach noch ein Maßnahmenkonzept machen will, dann sind wir jetzt gerade bei 2030 und haben nun jede Menge heiße Luft und Papier produziert. Ich glaube, das ist eine Bilanz des Verschleppens und des Scheiterns. Und da will ich nicht weitermachen. Wir hätten längst viel mehr machen können und wir haben auch ein bisschen was gemacht. Das ist das, was wir immer so ein bisschen drängeln. Das heißt dann immer, wir wollen immer nur Peanuts. Zum Beispiel mal Bäume pflanzen. Ja, 150.000 Euro im Stadtrat, im Haushalt. In diesem Jahr könnte was mit der Wahl zu tun haben, stand 150.000 Euro im städtischen Haushalt. Zum ersten Mal stehen 150.000 Euro im städtischen Haushalt als Vorschlag des Oberbürgermeisters. Das war sonst unser Antrag. So weit, so gut. Die 150.000 Euro reichen nicht aus, um das Defizit auch nur annähernd zu decken, was wir hier jedes Jahr an Bäumen, Mangel an Delta produzieren, weil Bäume einfach abgängig sind. Und zusätzlich zu den 150.000 Euro braucht man erstens Personal und zweitens auch jede Menge Mittel, um diese Bäume, die man dann anpflanzt, auch zu pflegen, zu gießen, über den Winter und den heißen Sommer zu bekommen. Das muss man auch mit reinschreiben wollen und nicht nur populistisch 150.000 Euro reinschreiben. Aber ich bin ja schon froh, dass der Oberbürgermeister mit seinem Haushalt die 150.000 Euro reingeschrieben hat. Ich reg mich jetzt wieder ab.
Ja, ich kann die Aufregung meines Kollegen gut verstehen. Also zufrieden bin ich auch nicht und das Konzept war schon sehr detailliert. Also man muss schon ehrlicherweise sagen, man hat es sehr verschleppt und das ist sehr traurig, dass es verschleppt worden ist, weil wir hatten ja vorhin, am Anfang hatte ich ja schon gesagt, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Es geht nicht nur um unsere eigene Zukunft, es geht um die Zukunft überhaupt, ob wir hier weiterleben und wie wir weiterleben. Und das müssen wir schon an der Stelle ernst nehmen. Und was wir an der Stelle auch bei Finanzen immer nicht beachten, was ich vorhin auch mit Investitionsbegriff meinte. Wir bauen Schulden für die nächsten Generationen. Ja, wir sehen in unserem Haushalt, ach, da sehen wir bestimmte Beträge, aber wir berechnen leider nicht, was wird es kosten, wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, das, was wir da machen müssten, umzusetzen. Wir verschleppen es jedes Jahr, und jetzt haben wir es ja schon, 2011 bis 2025, also 2025 ist gar nicht mehr zu erreichen, wir verschleppen es mehr und mehr, und bilden Schulden für die nächsten Generationen. Schulden, die diese Generationen dann abzutragen haben. Und dann müssen wir dann entsprechend sehen, wie wir diese Folgen, die dann entstehen, entsprechend dann ausgleichen können. Das heißt, hier müssen wir auch mal ein neues Denken im Haushalt auch an den Tag legen, nämlich ein Denken, in dem wir nämlich die Kosten, die entstehen, wenn wir nichts machen, auch entsprechend mit berücksichtigen. Und das fehlt uns letztendlich völlig. Und ich muss auch sagen, wenn man im Haushalt mal vernünftig drüber nachdenkt, Solaranlagen würden sich definitiv auf dem Rathaus und auf sämtlichen öffentlichen Gebäuden auch jetzt schon rentieren, ohne dass sich jetzt noch die Kosten, die dadurch sozusagen der nächsten Generation erspart werden, auch noch mit einrechnen. Das heißt, das wäre jetzt schon ein Gewinn. Regenwassernutzung ist genau dasselbe. Wir werden entsprechende Ereignisse bekommen. Auch hier müssen wir in die Richtung Investition gehen. Und auch dort ist es ein Gewinn, wenn Sie die Toilettenspülung mit der Regenwasser machen und nicht mit Trinkwasser. Es ist traurig, dass in Südeuropa Regenwasser mittlerweile in jeder Toilettenspülung ist. Nur in Deutschland werden wir immer noch Trinkwasser in der Sicht verbrauchen, was einfach überhaupt nicht geht. Also das ist erschreckend. So, und dann natürlich klar, Investition in die Zukunft. Also wir müssen hier an der Stelle dran arbeiten. Und ja, ein OB, also ich hoffe mal, dass wir uns da einig sind, muss entsprechend jetzt in den nächsten Jahren vorlegen. Und das ist eine Investition. Er muss wirklich jetzt anfangen, endlich mal umzusetzen, nicht nur Papier zu schreiben, sondern entsprechend dort auch was zu tun. Und das war auch das, was ich vorhin meinte mit dem Formblatt. Und wir müssen auch sehen, dass wir die Energiewende so gestalten, dass die Leute teilhaben können. Das heißt, wenn wir uns über Fernwärmenetze, wenn wir uns über andere Bereiche, die Stadt muss hier in der Richtung auch wieder Geld investieren, damit entsprechend die Stadt lebbar und belebbar wird. Und da müssen wir entsprechend das nicht nur als Schulden sehen, sondern als eine Investition. Schulden, es gibt gute und es gibt schlechte Schulden. Also jedes gute Unternehmen weiß, wenn ich investiere, dann habe ich gute Schulden. Ja? Das sind nämlich, das ist im Prinzip etwas, wo ich am Ende eine Rendite erwirtschafte. Und es ist schlimm, wenn ich sozusagen, auch jetzt gerade, wenn ich das mit den Fernwärme mir anschaue, dass sozusagen andere davon profitieren, von dem, was sozusagen jetzt hier an Preisen erzielt werden kann. Es ist doch schön, wenn wir das, was wir hier an möglichen Gewinnen auch erzielen über die Energiewende, wenn das den Bürgern zuteil wird. Und das sehe ich als die große Aufgabe. Und was ich auch wichtig sehe als Linke an der Stelle, da unterscheide ich mich ein bisschen von den Grünen, letztendlich die Frage des Klimawandels ist auch eine Frage, dass diejenigen, die letztendlich nicht die Profiteure sind, die werden durch den Klimawandel noch mehr entsprechend in Mitleidenschaft gezogen, denn die werden entsprechend die heißen Wohnungen haben, während diejenigen, die natürlich recht vermögend sind, natürlich in den guten Wohnungen dann auch leben mit dem entsprechenden Aircondition. Deswegen ist für mich auch das eine Aufgabe als Linker, dass wir an der Stelle arbeiten, dass der Klimawandel und die Folgen entsprechend auch hier nicht so zu gestalten sind. Wir werden nicht alles verhindern, aber dass wir es zumindest in Angriff nehmen und zwar so schnell wie möglich.
Okay. Also was mir noch aufgefallen ist bei der Agenda, da hatten wir ja als Zusatz oder als letzten Satz Projekte, die dem Klima- und Umweltschutz dienen, werden vorrangig gefördert. Das hatten wir eigentlich explizit reingeschrieben. Allein mir sind gar keine Projekte bekannt, die dem Klima- und Umweltschutz richtig dienen, sondern mir fallen da eher solche Projekte wie das Merketal ein, wo man eben die Stadtluft sozusagen verringert und eigentlich gegen den Klimaschutz arbeitet. Also ich halte das schon für wichtig, dass man wirklich Projekte, wenn man eine Agenda hat, dass man auch Projekte aufsetzt, die dann auch wirklich umgesetzt werden. Und da finde ich eigentlich auch, dass einiges getan werden müsste. Gut, Kommunikation, da steht jetzt einiges. Die Stadt Weimar berichtet öffentlich in regelmäßigen Abständen von erzielten umwelt- und klimapolitischen Fortschritten. Sie ermutigt und unterstützt ihre Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Stiftungen und Vereine, selbst für Klima- und Umweltschutz aktiv zu werden. Insbesondere unterstützt sie Klima- und Umweltbeirat. Sie wirbt thüringenweit und bundesweit mit ihrem guten Beispiel. So, also jetzt die Antwort ist, es wird einiges veröffentlicht und man unterstützt die Earth Hour und zum Beispiel den Lastenrat verleihen WLAN. Stadtverwaltung möchte Klimaschutz in und für Weimar als gesamtstädtisches Projekt kommunizieren, möchte, steht da, und damit die gesamte Stadtgesellschaft zur Mitwirkung motivieren. Okay, also, kommuniziert wird. Bei wem wir jetzt? Fangen wir mit dem Labs an, glaube ich.
Wir sind bei der Kommunikation, das ist wunderbar. Ich sage mal mit Shakespeare, viel Lärm um nichts. Ich glaube, kommunizieren hat der Oberbürgermeister ganz gut gelernt, das Wenige, was er getan hat, auch noch positiv zu verkaufen, auch wenn es nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Wela zum Beispiel war zunächst ein Antrag, ich nerve wahrscheinlich mit unseren ganz vielen Anträgen, war ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen und parallel gab es eine Initiative, unter anderem von den Fridays und manch anderen, die dann zusammengeschnürt wurden, zu einem gemeinsamen Projekt rausgekommen ist, WLA. Es gab eine kleine Projektförderung, 20.000 Euro stehen jedes Jahr im Haushalt. Auch das steht gelegentlich auf der Streichliste für Umwelt- und Klimamaßnahmen. Genau 20.000 Euro und keinen Cent mehr gibt es. Das ist schon spannend, was alles so die Stadtverwaltung nutzt. Fördermittel für Umweltprojekte, naja. Stadtradeln wurde in diesem Jahr wieder selber von der Stadtverwaltung gemacht, weil es nicht von der Grünen Liga gemacht werden durfte, weil das hätte ja zu politisch werden können, wenn die das wieder machen wie die 5 Jahre zuvor. Das ist schwierig, und wenn wir über Kommunikation reden, es wurde ja schon angesprochen, 400.000 Tonnen ist der CO2-Ausstoß der Stadt Weimar jedes Jahr. Und in der Tat, in der Klimabilanz steht drin, zum Stichtag 2022, Mitte 2022, wir haben noch genau 2,4 Millionen Tonnen, die wir als Stadt Weimar ausstoßen dürfen, um das 1,5-Grad-Ziel gerade noch zu erreichen. 22 plus 6 macht 28. 2028 müssen wir bei 0 angelangt sein, wenn wir 1,5 Grad noch erreichen wollen. Hätte ich eigentlich vielleicht vorhin sagen können, aber vielleicht gönnen wir uns noch 2 Jahre mehr. Aber wir können uns eigentlich die 2 Jahre nicht lange gönnen. Aber das ist so ein Thema Kommunikation, das hat der Oberbürgermeister sicherlich nie kommuniziert oder darüber gesprochen. Worüber er auch nicht gesprochen hat, sind seine anderen Versprechen wie Sonnensegel. Sonnensegel sollte aus Klimapaktmitteln finanziert werden. Sonnensegel heißt, wir machen ein Segel über die Spielplätze. Wir hatten mit ihm besprochen, 3 Sonnensegel sollen übrigens im letzten Jahr schon erstmal als Pilotprojekt kommen. Wir haben es bis heute nicht. Vielleicht kommt es ja auch noch vor dem Wahlkampf, man weiß es nicht genau. Aber 3 Sonnensegel als Klimawandelmaßnahme zum Schutz der Kleinsten auf 3 Spielplätzen. Standard in Holland, Standard in sämtlichen anderen Ländern um uns herum, Standard auch in Schweden. Dort gibt es auch heiße Sommer, nur nicht in Deutschland und schon gar nicht in Weimar. Kommunikation ist schwierig.
Aber Sie hätten ein paar, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, würden Sie zum Beispiel den CO2-Ausstoß der Stadt Weimar reporten und gucken, wie man da vorankommt.
Ja, na klar. Dafür haben wir, wenn das ein Ergebnis wenigstens der Bilanzierung ist, dann sollte man darüber mal reden.
Okay.
Und dann vielleicht auch noch sagen, was hat man denn bisher gemacht? Und da hat man halt herzlich wenig zu reden darüber.
Okay, gut, danke, dann haben wir was.
Und wenn man was getan hat, freut man sich natürlich über jede Sache, die man dann auch besser gestaltet hat. Weil ich sehe das selber bei der Solaranlage, ich freue mich über jedes Kilowatt, was dann entsprechend mehr dazukommt. Also daher Kommunikation, ja leider ist ja diese Podiumsdiskussion schon ein gutes Beispiel für die Kommunikation. Also ich habe mir zum Beispiel 2 Stunden also extra hier mit der Bahn gegönnt, um hierher zu kommen. Sehe dann sozusagen zu, dass ich heute um Mitternacht wieder zurückkomme.
Sie können auch bleiben.
Nein, ich muss, weil Muttertag, Sie wissen, das ist ein bisschen immer schwierig und meine Mutter möchte schon, dass sie mich auch wieder sieht. Also daher, und die Kleinen muss ich auch hinbringen, also daher wird das mir nichts anderes übrig bleiben. Also ich sehe das als wichtig an und Kommunikation ist etwas, was letztendlich Kommunikare miteinander verbinden. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, in welcher Herausforderung wir stehen. Und diese Herausforderung werden wir nur hinbekommen, wenn wir gemeinschaftlich dran gehen. Und es ist schlimm, dass das Thema so politisiert worden ist, weil wir wissen, dass wir eine Aufgabe haben, wir wissen eine gemeinschaftliche Aufgabe und wir wissen, dass wir eigentlich alle zu dieser Lösung beitragen müssen. Und es ist nicht eine Frage, ob, sondern es ist nur eine Frage, wie wir es gestalten und dass wir da sozusagen alle Hände brauchen. Und ich finde es traurig, dass die Kommunikation so läuft, wie sie läuft. Wie kann die Stadtverwaltung das besser machen? Naja, also mit Briefen alleine, wie gut Solar, das funktioniert nicht. Es geht auch um Fördermöglichkeiten, dass man auch den Menschen, also wir hatten ja das Thema mit den Balkonkraftwerken, ich glaube fest immer noch dran, wenn man den Antrag digital gestalten würde, weniger mit Prüfungen versehen, dass man entsprechend dort auch den einen oder anderen Bürger, der in Weimar West oder Weimar Nord wohnt, der eben nur einen Balkon hat, auch dazu anregen kann, eine Solaranlage sich anzuschaffen und das sozusagen für ihn als Gewinn. Er sieht plötzlich, dass diese kleine Anlage für ihn Gewinn erwirtschaftet und er ist entsprechend an der Energiewende beteiligt. Das heißt, wir müssen dort den Menschen ganz wichtig die Chancen der Energiewende auch zeigen, nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Chancen. Und da sehe ich auch Genossenschaften als ein wichtiger Teil. Also ich bin selber auch mehrfach Genossenschaftsmitglied bei Windenergie und bei Solarenergie und ich muss sagen, das ist ein Gewinn. Ja, mittlerweile haben die alle Dividenden. Wenn die Menschen sozusagen selber Energieerzeuger werden, also nicht die großen Konzerne, sondern sozusagen jeder Einzelne von uns, dann haben wir auch entsprechend auch Freude an der Energiewende und sind auch bereit, dort zu investieren in diesem Bereich. Wir werden das nicht als Stadt alleine hinkriegen, das heißt, wir werden auch die Bürger brauchen und dementsprechend sind Genossenschaften aus meiner Sicht ein guter Weg, auch dort die Bürger mitzunehmen in diesem Bereich. Ein anderer Teil ist natürlich auch, dass wir sehen mit Kommunikation, wichtig ist, dass wir auch regelmäßig natürlich auch mit anderen Städten auch kommunizieren, vielleicht uns nicht als Beispiel herausstellen. Also ich finde es ja toll, wenn wir schon in so ein Konzept reinschreiben, dass wir hier das Beispiel sind und wir verfehlen ja alles. Nein, dass wir erstmal ganz klein anfangen und sagen, naja, wie können wir gemeinschaftlich mit anderen Städten dieses Problem lösen? Wie können wir das auch mit anderen Städten in Thüringen lösen? Das heißt, erstmal klein anfangen und entsprechend hier vernünftig dann groß herauskommen. Und nicht sozusagen im Kleinen hängen bleiben.
Okay, guten Dank.
Herr Stör. Ich habe es immer schwer am Ende, weil meine beiden Vorredner es immer schaffen, Fragen zu beantworten, die gar nicht gestellt worden sind. Ich versuche ja immer, mich an diesen Fragen zu orientieren, die, mit denen wir die Runde eröffnen. Und Sie fragen ja nach Ihren Punkten und der Kommunikation und wie wir uns das vorstellen. Und ich finde, das tauchte bei Herrn Lebs ganz am Anfang mal auf. Ich finde, es ist ein guter Kommunikationsansatz, zu sagen, wo stehen wir denn? Welcher Dramatik? Es gibt ja immer so Uhren, die laufen, ne? So Steueruhren. Oder ich weiß, bei uns in der Schule, in der Pester Regelschule, bei unseren Kindern, da läuft dann auch so eine Solaruhr, was das Solarkraftwerk produziert. Geben wir einfach diese Informationen raus, gerade zu dem Verbrauch. Ne? Ich meine, Herr Lipp, Sie wissen das, Sie sind im Stadtrat, wir anderen wissen das nicht, ich weiß das nicht. Na, wo stehen wir denn da gerade? Aber das kann doch Verhalten beeinflussen, wenn Menschen sehen, oh, das läuft ja gegen uns. Deswegen finde ich es einen guten Ansatz, dass wir darüber berichten, und zwar nicht nur über die Fortschritte, sondern auch, wo sind wir nicht so gut, und es möglichst im Stadtbild transparent machen. Und da kann ja so eine Verbrauchsuhr laufen, wie läuft denn die Zeit gegen unseren Verbrauch oder wie läuft der Verbrauch gegen unsere Zeit. Ne, dass wir uns ab und zu mal so einen Appell kriegen. Weil am Ende ist es nichts, was so eine Stadtverwaltung allein in der Hand hat, sondern wir gewinnen dieses Ringen um den Klimaschutz, wenn die Mehrheit der Menschen das mitmachen wollen. Das werden wir nicht gegen die Menschen durchsetzen können. Ein Teil davon ist, ihnen die Dramatik vor Augen zu führen, und zwar ganz konkret, auch vielleicht mit den Folgen, was haben wir für unsere Stadt zu erwarten, wenn wir das nicht schaffen. Das größte Problem beim Klimawandel ist, das ist nicht so fassbar. Wenn ich auf die Straße gehe, ich sehe das halt nicht sofort. Und den Menschen trotzdem zu sagen, es betrifft euch, auch wenn ihr es nicht merkt, das ist die große kommunikative Herausforderung. Da brauchen wir eine gute Kommunikationsstrategie, die uns es erlebbar macht. Deswegen ist der Ansatz zu sagen, wir gucken mal, wo wir in Defizite reinrennen, damit jeder für sich so einen Anreiz hat, oh, ich kann was zu beitragen, dass wir es erreichen. Einen guten Kommunikationsansatz. Dass wir Erfolge, auch wenn wir Erfolge erreicht haben, kommunizieren können, Erfolge, wir kommunizieren sich immer, dass wir die Nicht-Erfolge kommunizieren, das wäre wichtig.
Ja, dann kann man auch was lernen und besser werden. Und also ich habe verstanden, 2x CO2-Uhr in irgendeiner Form und dann zusätzlich nochmal in einem anderen Fall würde man auch in Austausch mit anderen Städten gehen, um auch von denen zu lernen. Und ein großes Konsens ist, wir wollen von den anderen lernen, um besser zu werden und schneller zu werden. Aber wir haben jetzt auch gehört, ich sage mal, wenn diese Zahlen stimmen, die Herr Lepp sagt, und davon gehe ich ja aus, dann ist eben das Jahr 2030 eigentlich zu unambitioniert. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst werden und müssen entsprechend agieren. Auch wenn man glaubt, es ist nicht schaffbar. Wenn man schon am Anfang aufgibt, dann ist es auf jeden Fall schwierig, ambitionierte Ziele zu erreichen. Gut, dann, ich sehe auf die Uhr und irgendwie ein bisschen, glaube ich, also einigermaßen sind wir in der Zeit, vielleicht 7 Minuten hinten dran. Jetzt kommen wir zu dem großen Thema, kommt jetzt hier Energie und Strom, kommt jetzt oder was? Energie und Strom. Ich möchte bitten, dass wir wirklich zügiger beantworten, dann kommen wir auch ganz durch. Die Stadt stellt die Energieversorgung in ihren Einrichtungen kurzfristig auf Ökogas und Strom um. Bis 2045 wird eine echte CO2-neutrale Energieversorgung ganz Weimar sichergestellt. Die Stadt Weimar erzeugt selbst einen klimaneutralen Strom auf den Dächern der Stadt sowie dem Weimarer Land. Sie unterstützt energetische Gebäudesanierung und nachhaltiges Bauen. Die Antwort ist, also es wurde ja einiges getan, um einen Großteil der Eigenbetriebe energiebilanziell klimaneutral zu stellen. Es wurden 18 Photovoltaikanlagen aufgebaut und weitere Maßnahmen getroffen. Und Ausblick ist, dass dieses Jahr der Zubau von weiteren PV-Anlagen sowie einer Freiflächenanlage bei ehemaliger Mülldeponie geplant ist. Ab Mitte 2024 wird ein Konzept zu einem klimaneutralen Wärmeversorgung erarbeitet. Das ist auch wieder Bundesgesetzgebung, vermute ich mal. Das ist schön, dass es hier auch erwähnt wird, aber das ist also wirklich da, davon sollten wir ausgehen. Was haben Sie für Ideen, Herr Giebel, vielleicht?
Ja, also bei Energie hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, Solar gehört sozusagen erstmal auch, dass man als Stadt auch entsprechend nach vorne geht, auch selbst sozusagen auf alle öffentlichen Gebäude. Dann sehe ich natürlich auch die Möglichkeiten, dass wir mit dem Weimarer Umland auch mehr in die Kommunikation gehen. Also wir hatten ja vorhin das Stichwort auch Kommunikation, Biogasanlagen ist ein Thema, Solaranlagen ist ein Thema, Windenergie ist ein Thema. Wir müssen natürlich hier an der Stelle alle Möglichkeiten nutzen, um hier so schnell wie möglich den Strom hier auf die Erneuerbaren auch umzustellen. Und da sehe ich sehr viel Potenzial und ich sehe da eigentlich gar keine Schwierigkeiten, das zu gestalten. Ich finde es einfach schlimm, dass wir noch schon längst auf dem Weg sind. Also letztendlich, wenn ich das jetzt hier sehe, werde ich wieder sozusagen auf die nächsten Jahre verzögert. Also hier muss eigentlich angefangen werden, umzusetzen. Und ich sehe da schon die Möglichkeiten, auch für einen OB hier entsprechend tätig werden zu können. Bei Energie, da sehe ich in der Hinsicht, hatten wir auch das Thema Fernwärme, hatten wir ja auch schon bei einer Podiumsdiskussion. Ich sehe die Stadt zu wenig ambitioniert, selbst auch in die Hand zu nehmen. Und da müssen wir auch als Stadt sagen, es macht Sinn, wenn wir diesen Bereich selber auch tätig werden, auch selber Geld in die Hand nehmen. Und da sind wir wieder bei dem Thema investieren. Es ist ganz wichtig, dass die Stadt auch selber mit ins Boot geht, weil das ist eine Investition in die Zukunft. Und das sind sozusagen, wir verhindern Schulden, die nachfolgende Generation möglicherweise dann bezahlen müssten. Das heißt, wir müssen in diesen Bereich investieren und ich sehe da sehr gute Möglichkeiten, das zu machen und hoffe, dass wir das auch entsprechend dann auch gestalten und 2026 wäre schön, wenn wir es hinkriegen, aber letztendlich, wir müssen endlich uns auf den Weg machen.
Okay, gut, vielen Dank. Herr Stör, was sagen Sie?
Die Frage nach Ökostrom und Ökogas ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Ja, das müssen wir machen. Ich sehe einen ganz großen Auftrag, den wir uns stellen müssen, auch mit der Stadt, beim Thema Solar und das Denkmalschutz. Es kann nicht sein, dass wir uns hinter Denkmalschutz, oder nicht wir, sondern dass die Stadt sich hinter Denkmalschutz versteckt und damit Solaranlagen verhindert. Wir brauchen ein neues Verständnis von Denkmalschutz. Also das ist nichts, was die Häuser kaputt macht. Und wir nehmen uns im Moment unglaublich viel Dachfläche mit dieser Ausrede. Und das kann man als Stadtverwaltung ändern und das verspreche ich Ihnen. Das ändern wir. Wir werden Dachfläche frei bekommen durch ein angemessenes Verständnis von Denkmalschutz.
Okay, super. Vielen Dank, Herr Leps. Was haben Sie für Maßnahmen?
In der Tat, Solar gehört auf jedes Dach. Auf jedes Dach der Stadtverwaltung, auf jedes private Dach. Und die meisten Dächer in dieser Stadt sind auch nutzbar, wenn man die Leute lässt. Ein paar Experten sitzen ja auch im Raum dafür, das funktioniert. Balkon PV ist ein Stichwort, das haben wir auch angeregt, auch zusammen mit der linken Fraktion, dort auch ein Förderprogramm dahingehend auszugestalten, dass es für jeden möglich ist, auch der es vielleicht nicht so ganz dick im Geldsäckel hat, sich ein Balkonkraftwerk hinzustellen. Auch das wurde von der Stadtratsmehrheit, ich hatte es schon erwähnt, aus wem die besteht, abgelehnt. Weiterer Punkt, was man ganz einfach machen kann, ist Parkplätze. Parkplätze mit Solaranlagen zu überdachen, das werden nicht nur wunderbare Parkplätze. Im besten Fall baut man die Parkplätze auch eher nach oben, als nur simple Flächenverschwendung zu machen. Aber das wären auch teure Parkplätze, weil die sind beschattet. Gucken Sie mal, in größeren Städten beschattete Parkplätze, die gehen gut. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, die Stadtverwaltung hat schon seit einigen Jahren Ökostrom und mittlerweile auch Ökogas. Sie beziehen allerdings das Ganze von den Stadtwerken, das ist also bilanzielles Öko, also mit gekauften Zertifikaten. Das ist kein echtes Öko. 20% dessen, der Strom, den die Stadtwerke verkaufen, stammt aus den eigenen Blockheizkraftwerken und die werden betrieben mit Erdgas. Wie im Übrigen in dieser Stadt fast nahezu alles auf Erdgasbasis läuft. 75% der Wärmeerzeugung, 95% sind Erdgas, 95% der kompletten Wärmeerzeugung sind fossil, 1,4% Wärmepumpen und Sonstiges. In diesem Bereich bewegen wir uns. Und ganz wesentlicher Player und Akteur ist der Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzender, nämlich der Stadtwerke. Wir müssen an die Stadtwerke ran. Wir heißt als Oberbürgermeister, als Stadtrat und als Stadtgesellschaft die Stadtwerke auf die Spur bringen, dass sie endlich weg vom Gas kommen. Unsere Stadtwerke gehören uns leider nicht so hinreichend, dass wir dort eine eigene Mehrheit haben. Wir müssen also 13% noch kaufen. Nun weiß ich, dass es hier mindestens eine agile Bürgerenergiegenossenschaft geht, die erstens dafür sorgt, dass hier diverse Dachflächen mit Solaranlagen betrieben werden, sondern die könnten auch Geld sammeln, um sich da zu beteiligen, wenn die Stadt Weimar behauptet, sie hätte nicht genug Geld, um sich eine 13-prozentige Mehrheit zurückzukaufen. Dann hätten wir nämlich endlich Zugriff auf die Stadtwerke, dann könnten wir die bewegen, dass sie eben nicht nur mit Strom handeln, den sie woanders eingekauft haben, und dann einfach teuer weiterverkaufen. Selbiges gilt für ein Gas und vielleicht auch eine vernünftige Fernwärme herstellen, sondern dann könnten wir ihnen auch erklären, dass es vielleicht hilfreich ist, das auch selber zu erzeugen und selber Windkraftanlagen zu betreiben oder selber Stromanlagen zu betreiben, Solaranlagen zu betreiben. Die Stadtwerke sind der wichtigste Partner, den wir da haben und einer der wesentlichen Player für alle Beteiligten, insbesondere vom Bereich Fernwärme.
Okay, das waren jetzt... Ja, da kann ich vielleicht dazu ergänzen, also Stadtwerke natürlich, also dieses Bilanzielle, das möchte ich nochmal hier als kleine Hintergrundinformation geben, das ist eine ganz schwierige Sache mit bilanziellem Grün zu werden, weil jetzt zum Beispiel hat die Schweiz viele Wasserkraftwerke, die sind also grün, die verkaufen jetzt dann einen grünen Strom, CO2-Zertifikate zum Beispiel an die Stadt Weimar. Jeder Schweizer behauptet weiterhin, er ist grün, und die Stadt Weimar behauptet jetzt auch noch, dass sie grün sind, weil sie ja diese CO2-Zertifikate gekauft haben. Und das ist eben so eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte mit diesen CO2-Bilanzen, die bilanziell gemacht werden. Das möchte ich auch nochmal anmerken. Und ich glaube, wir auf jeden Fall haben jetzt hier in dieser Runde einige Punkte gefunden, die wir auf jeden Fall gut angehen können und die wir auch auf jeden Fall vielleicht gemeinsam angehen könnten. Und sind alles gute Maßnahmen. Verkehr. Die Stadt Weimar initiiert und fördert die Verkehrs- und Mobilitätswende weg von motorisiertem Individualverkehr hin zu einer umwelt- und klimaneutralen vernetzten Mobilität. Die Antwort, viele Fußgänger haben wir und 19% Räder, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Radverkehr, Ziel, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes. Also es gibt viele Konzepte wieder zusammengefasst, die wir vielleicht umsetzen wollen. Ich würde jetzt ganz gerne auf zwei Punkte, die hier in der Gesellschaft intensiv diskutiert werden, eingehen und davon Ihnen kurze Statements bekommen, weil ich möchte nachher auch doch noch mal ein paar Leute fragen hier aus dem Publikum, dass die vielleicht ein paar Fragen haben. Und das eine, was mich oder uns hier umgetrieben hat, sind die Wasserstoffbusse. Warum haben wir jetzt hier Wasserstoffbusse? Was bringen uns diese Wasserstoffbusse? Ist das die beste Lösung oder hätten wir uns da was anderes wünschen können? Und das andere ist der viel diskutierte Radentscheid in Weimar, wo zum Beispiel die Schubertstraße, die hier ist, die sollte da in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Und nach meiner Kenntnis, vielleicht wird ich aber auch nochmal korrigiert, ist es so, dass jetzt in diesem Rad, dass da am Schluss als Kompromiss rausgekommen ist, dass man 2026 eine Teststrecke aufbaut in der Schubertstraße und erstmal evaluiert, ob das ein guter Radwegekonzept ist. Gut, also da fange ich vielleicht mit dem Herrn Lepps. Nee, mit dem Herrn Stöhr jetzt. Herr Stöhr.
Ja, zu den Wasserstoffbussen habe ich schlicht keine Expertise, das weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich kann nur eins sagen, wir können uns viel wünschen, auch beim Thema ÖPNV, wir müssen aber auch anerkennen, der wird nicht beliebig expandierbar sein, weil der große Mangel sind Busfahrerinnen und Busfahrer, abgesehen von Geld für Investitionen. Das ist eine Realität, ne? Das wird der Herr Giebel gleich anders sagen, aber ich befürchte, wir haben jetzt schon Fahrplaneinschränkungen, weil nicht genug Busfahrerinnen und Busfahrer da sind, dass wir das verdoppeln können. Ich habe da Bauchschmerzen, ich selber bin darauf angewiesen, ich habe kein Auto. Und beim Thema Mobilität, das ist das Sensibelste, was wir in der Stadt zu moderieren haben, weil da schnell so eine Abwehrreaktion kommt, ich lasse mich doch nicht bevormunden. Wichtig ist, dass wir unterschiedliche Mobilitätsinteressen ernst nehmen und dazu gehört Fahrradfahren, weil es gibt genug Menschen, und da meine ich vor allen Dingen für alle, die keinen Führerschein haben können, also vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, die sind darauf angewiesen, zu ihren Schulen zu kommen, und da sind wir beim Thema Radentscheid. Wir müssen, bin ich mir mit Herrn Lepps einig, wir müssen die Wege zu den Schulen, da müssen wir anfangen, Fahrradstraßen zu haben. Bei Ihnen weiß ich es nicht, bei Herrn Lepps kenne ich... Herrn Lepps, den kenne ich halt schon länger. Sie kriegen Ihre Zeit noch. Sie halten die Uhr an, ne, wenn er zwischenredet. Nein, alles gut, dann dürfen das. Bei den Fahrradstraßen... Da gab es tatsächlich einen kleinen Dissens zwischen SPD und Grüne, weil die SPD sagt, wir machen die sogar noch länger, wir machen die bis zur Schwanseestraße und bauen sie dafür vielleicht nicht so ganz perfekt aus, dafür aber länger. Das müssen wir hinbekommen. Wir brauchen diese Fahrradachsen. Im Moment ist es ein Graus und der Sophienstiftsplatz ist ein Beweis dafür, wie man es nicht machen soll. Das ist auch ein Graus. Das ist eine Sache, die haben wir uns mit Sicherheit alle vorgenommen, zumindest alle, die wir hier sitzen und unserer Parteien ja auch mitrepräsentieren, dass wir diese Respekt von unterschiedlichen Mobilitätsformen auch in Benutzung von öffentlichem Verkehrsraum hinbekommen müssen und dass der Fahrradverkehr im Moment bisher noch viel zu sehr zurückstehen muss. Das ändern wir gemeinsam. Also schon im Stadtrat hoffe ich, eine ausreichende Mehrheit zu bekommen. Und wir werden auch diese Thema der Fahrradstraße, Schubertstraße bis Schwanseestraße, wo so viele Schulen dran liegen, forcieren.
Einen riesigen Themenkomplex in 2 Minuten. Wenn eine Stadt, die Stadtspitze und eine Mehrheit im Stadtrat gezwungen werden muss, durch einen Ratentscheid mehr für den Fahrradverkehr zu tun, dann läuft da was grundlegend falsch. Hinreichend bekannt ist, glaube ich, dass wir als Bündnis 90 die Grünen immer hinter dem Ratentscheid gestanden haben und mit Verlaub, der gehört umgesetzt und zwar nicht erst 2025 oder noch später, sondern eigentlich schon 2018, als wir das ganz Wesentliche, nämlich im Radverkehrskonzept, schon beschlossen haben. Es wurde nur eben nicht umgesetzt. Fahrradstraße ist einer der wesentlichen Punkte. Wir haben das ja auch in den Stadtrat reingetragen. Ratentscheid hat es nochmal in den Stadtrat reingetragen. Ja, liebe SPD, man kann das als Pop-up-Geschichte machen. Die Verkehrsplaner sagen, das ist genauso aufwendig, weil man genau dieselben Maßnahmen ergreifen muss. Das Einzige, was man einspart, ist, man macht die Oberfläche nicht glatt. Man muss dafür sorgen, dass die Autos auf der einen Seite nicht mehr parken können, Stichwort Anwohnerparken, und man muss ansonsten für eine Menge Verkehrsschilder sorgen. Prinzipiell ist das ansonsten der Aufwand der gleiche. Eine Fahrradstraße braucht es natürlich, das ist auch Beschlusslage. Da liegen ein Haufen Schulen dran. Wenn wir mal anfangen, in der Schubertstraße haben wir das Goethe-Gymnasium, dann die Landenberger Schule, wir haben Schiller-Gymnasium, wir ziehen es hoch bis zum berufsbildenden Gymnasium und wenn man dann noch die angrenzenden Schulen wie Jenaplan oder Campus Pestalozzi mit dabei haben, dann sind da schon 6 Schulen, die dort für sichere Schulwege die Kinder dort fahren können. Und im besten Fall ziehen wir es auch noch bis zum Hauptbahnhof hoch. Das gehört sich, Entschuldigung, mit Verlaub, weil Sie explizit nach Wasserstoffbussen gefragt haben. Wasserstoff ist zu wertvoll und vor allem viel zu teuer, um es im Verkehr zu verheizen. Wir werden es benötigen für Industriezwecke und wir werden es vermutlich auch benötigen für Heizzwecke, aber bestimmt nicht im Verkehr. Was wir allerdings im Verkehr machen wollen, die Zahlen hier oben sind aus dem letzten Bundesplit, 34% Fußverkehr, 19% Radverkehr und 10% ÖPNV, heißt eine krasse Mehrheit für den Umweltverbund. Warum machen wir dann immer noch Verkehrsplanung, die vom Auto ausgeht? Wenn gleicher Platz für gleiche Verkehrsteilnehmer gilt, dann will ich mit meinem Fahrrad auch einen vollständigen Parkplatz haben. Ich spitze das bewusst mal so zu, aber das ist eben nicht die Verkehrsplanung, die wir in dieser Stadt bisher erlebt haben. Und man kann da schön schreiben, wir wollen den Verkehrsentwicklungsplan weiterentwickeln. Entscheidend ist doch, was passiert auf den Straßen? Was passiert bei den Radwegen, die da plötzlich vor der Kreuzung enden? Warum ist das so? Weil es eine Fehlplanung ist, die von der Stadtspitze entsprechend geduldet oder gefördert wird. Und da ist ganz entscheidend, weil Verkehrsplanung ist das ureigenste, Verkehrsumsetzung der Verkehrsplanung ist das ureigenste Betätigungsfeld eines Oberbürgermeisters. Da kann man nämlich als Stadtrat überhaupt gar nichts machen. Wir können nur die schönen Konzepte beschließen, aber die Umsetzung macht allein der Oberbürgermeister. Und deswegen braucht es jemanden, der ein bisschen eine Idee hat, wie moderner Verkehr funktionieren kann. Dankeschön.
Ja, öffentlicher Personennahverkehr ist aus meiner Sicht das wichtige Zauberwort, was wir haben. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn man genügend Geld in die Hand nimmt, kriegt man auch entsprechend auch Mitarbeiter, die dort tätig werden. Und wir müssen auch an den Arbeitsbedingungen auch arbeiten. An der Stelle sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir auch Leute hierfür gewinnen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass entsprechend auch Wertschätzung für die Mitarbeiter im öffentlichen Personennahverkehr ist. Da sehe ich schon durchaus Möglichkeiten, dass wir hier auch Menschen gewinnen, die am Ende öffentlichen Personennahverkehr als Dienstleistung auch anbieten. Der öffentliche Personennahverkehr ist die Zukunft. Wenn wir uns nur anschauen. Wir haben das Thema unserer heutigen Veranstaltung, gehen wir mal zum Thema mal zurück, das ist die eigentliche Überschrift. Es geht hier um die Energiewende. Und die Energiewende geht nur, wenn wir vom Individualverkehr runterkommen, hoch auf sozusagen öffentlichen Personennahverkehr, dass wir an der Stelle neu umdenken und dass wir die Leute mitnehmen. Die Leute werden wir aber nur mitnehmen, auch aus den Ortsteilen, wenn die entsprechende Infrastruktur steht, wenn der Bus fährt und wenn ich mich auf die Taktung verlassen kann, wenn ich eine Verlässlichkeit habe, auch mit allen anderen Anschlüssen, wenn ich auch sehe, ich komme von A nach B, auch am Wochenende. Und Sie sprachen die jüngeren Menschen. Die jüngeren Menschen können Radwege nehmen. Deswegen habe ich mich auch für den Radentscheid auch mit eingesetzt. Die älteren Menschen können nicht mehr so schön radeln. Die brauchen öffentlichen Personennahverkehr. Die brauchen die Busse. Die müssen entsprechend auch sehen, wie sie von A nach B kommen. Und das heißt, hier muss entsprechend auch ausgebaut werden, dass die Menschen auch hier die Möglichkeit haben. Also ich sehe auch da die Situation, wir brauchen den Verbund. Da gehe ich mit meinem Kollegen an der Stelle mit. Und ich finde es auch schade, dass da jetzt am Ende sozusagen nicht endlich mal angefangen wird, diesen Radweg auch zu bauen. Es wäre sinnvoll, das zu machen. Verbund heißt, dass wir alle Möglichkeiten hier sehen. Wie können wir sozusagen auch weg vom Auto, was können wir auch hier an anderen Möglichkeiten den Menschen bieten? Eigentlich geht es den Menschen ja um Mobilität. Und das ist das, was wir den Leuten anbieten wollen und anbieten sollen. Und nicht darum, dass sie sozusagen überall ihr Auto parken, wobei ich mich auch an der Stelle immer frage, was wir für Riesenflächen hier für Parkplätze haben, wo wir sagen müssen, es wäre doch schön, wenn wir sozusagen diese Flächen auch anderweitig nutzen könnten, beispielsweise für Solar oder für andere Möglichkeiten. Also daher, wir müssen immer sehen, was wir fürs Auto hier verbrauchen und wie gut wir die Möglichkeiten hätten, wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Dann hatten wir das Thema mit der Ostumgehung, das kommt auch zum Thema Mobilität. Die Ostumgehung, wann die irgendwann mal vom Bund gebaut wird oder nicht, und ich meine, wir sind uns da auch einig, letztendlich, wenn ich mir anschaue, was das sozusagen, welche Varianten da sind, würde ich persönlich sagen, nein, die Ostumgehung nein. Aber wenn sie käme, an der Stelle wird nicht groß die Entlastung bringen, weil am Ende werden irgendwie neue Ansiedlungen stattfinden bei der Ostumgehung und wir haben wieder genau denselben Straßenverkehr. Wenn wir aber die Menschen auf Bus und Bahn rüberbringen oder aufs Fahrrad, dann werden wir feststellen, dass sozusagen der Lärm gar nicht mehr so groß ist und auch, dass die Innenstadt auch wunderschön belebbar ist und auch da, wo die Menschen sozusagen an solchen Städten, an solchen Straßen auch wohnen, dass sie ohne weiteres auch schlafen können und dass der Lärm sozusagen gering ist.
Ja, ich habe jetzt noch eine Nachfrage, weil ich jetzt nichts bei Ihnen gehört habe zu den Wasserstoffbussen.
Zum Wasserstoff, ja, der Kollege hat es eigentlich gesagt. Und ich meine, wenn ich jetzt als Mitarbeiter bei den Ingenieuren jetzt sagen würde, also wenn Sie jetzt sozusagen erstmal Strom herstellen, dann haben Sie sozusagen 30%ig Wirkungsgrad, sind wir uns einig an der Stelle. Jetzt haben wir nochmal aus dem Strom, stellen wir nochmal Wasserstoff her. Dann sind wir bei einer guten Elektrolyse nochmal 30%. Und da wir das Ganze multiplizieren müssen, sind wir bei ungefähr 9%. Also von dem also sozusagen 91% von der eigentlichen Energie haben wir soeben einfach mal weggeschmissen. Und da kann ich sozusagen nur dem Kollegen zustimmen, Wasserstoff hat keine Zukunft, da wäre es besser, man hätte einen Elektrobus.
Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. In Anbetracht der Zeit, wir hätten jetzt hier eigentlich noch drei Fragen oder zur Ernährung und Konsum, zu Stadt und Land und Forstwirtschaft und zur Bildung. Ich würde aber eigentlich vorschlagen, wir lassen das bleiben und fragen nochmal das Publikum, ob die vielleicht Fragen haben, die Sie bewegt zum Klimaschutz und die Sie an die Kandidaten stellen wollen. Ja.
Da geht es um das Thema Kommunikation. Ich stelle es schon indirekt an alle drei Kandidaten. Ich frage mich, was den Menschen noch erzählt werden soll, um sie alle mitzunehmen. Herr Stör, Sie sagten es vorhin, dass man das nicht ohne die Leute mitzunehmen erreichen kann. Das stimmt, da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht. Aber die Zeit ist schon so weit vorangeschritten, dass das nicht mehr geht. Es ist faktisch nicht möglich, wenn ich dafür sorgen will, dass die demokratische Mehrheit im Land erreicht wird, die dann alle Maßnahmen legitimiert, wenn ich als Politiker, als Mandatsträgerin, Mandatsträger nicht den Mut habe, Maßnahmen zu ergreifen. Und Sie sagten das vorhin auch so, dass Sie den Menschen nicht den Konsum vorschreiben wollen. Das dürfen Sie als Kommune auch gar nicht. Wenn, dann kann das höchstens der Gesetzgeber vom Bund. Und zweitens geht es auch gar nicht darum, dass man den Leuten nur Konsum vorschreiben muss. Man kann aber eine ganze Menge als Stadt, als Kommune, wer auch immer, erreichen und mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn die Leute nicht mitgehen, ist das ihre freie Entscheidung. Die finde ich zwar sehr, sehr schlecht und auch wenig vorteilhaft für die Zukunft, für meine Kinder, meine Zukunft, aber ich muss die dann tolerieren, so leid mir das tut. Ich kann es nicht zwingen, das stimmt, aber man kann sehr, sehr viele Maßnahmen ergreifen. Meine Frage ist daher, kann man nicht vielleicht auch andere Wege gehen?
Also mit Bitte um eine ganz kurze Antwort von jedem, vielleicht maximal eine Minute.
Okay, dann fange ich an.
Du sagst erst da weg.
Nee, nee. andere Wege beschreiten als mitnehmen, geht in einem demokratischen Prozess nicht. Also wir müssen schon die Menschen mitnehmen und da gebe ich Ihnen recht, wir müssen mit den Mehrheiten leben, aber wir müssen für die Mehrheiten kämpfen. Und man muss den Leuten ehrlicherweise sagen, da gebe ich Ihnen völlig recht, es ist eigentlich schon 11:55. Also die Zeit ist eigentlich schon längst durch und da müssen wir sozusagen ganz schnell auch hier als Politiker sehe ich da die Verantwortung, auch als Vater sehe ich da die Verantwortung, auch für die nächste Generation an der Stelle natürlich zu kämpfen für die Zukunft dieser Menschen, die da auch noch heranwachsen und für die kommenden Generationen. Und ich sehe es als eine Aufgabe, die jungen Menschen stärker mit ins Boot zu holen, also auch hier Teilhabe, dass die jungen Menschen auch stärker zu Wort kommen und alle Möglichkeiten genutzt werden, dass die jungen Menschen auch sagen können, was sie wollen und welche Zukunft sie sich wünschen und auch, dass die älteren Menschen auch an der Stelle auch betroffen sein werden. Denn wenn wir mal Gesundheit und Klimaschutz uns anschauen, die Hitzewellen haben entsprechend auch Tote unter den älteren Menschen auch mittlerweile verursacht. Also dass man den Menschen ganz klar sagt, hier geht es um eure Gesundheit, hier geht es um euer Leben. Also Klima ist nicht etwas, was sozusagen außen vor ist. Wir sind im Moment sozusagen auf dem Status wie ein Hummer oder ein Frosch. Immer wenn das Wasser ein bisschen wärmer wird, wir merken es nicht, aber irgendwann wird es einfach zu heiß und wir sind dann verkocht. Also wir sollten schon an der Stelle den Leuten ganz klar sagen, und das gehört sich auch als Politiker, dass man sagt, hier, es ist letztendlich, die Zeit ist gekommen und ihr müsst etwas tun. Ich sehe es als eine Aufgabe als Oberbürgermeister, die Mehrheiten auch entsprechend auch hier zu gestalten und entsprechend auch nicht nur zu verwalten, nicht nur die Entscheidungen mitzunehmen, sondern auch entsprechend dafür zu kämpfen. Weil wenn ich Verwaltung machen würde, dann würde ich bei meinem alten Job bleiben. Ich möchte entsprechend gestalten und das heißt letztendlich mit den Mehrheiten auch im Stadtparlament an der Stelle arbeiten und mit den jeweiligen Fraktionen, mit allen Fraktionen, auch mit den Fraktionen, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind, auch daran zu arbeiten, das entsprechend in die Hand zu nehmen.
Okay, dann Herr Stöhr.
Die Frage ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, andere Wege gehen. Wir haben ja im Moment den glücklichen Umstand, dass sowohl ein Stadtrat als auch ein Oberbürgermeister gewählt wird. Das sind ja so Schlüsselmomente, ne? Sodass so ein Stück weit Sie jetzt wieder das zurückbekommen und Sie können ja entscheiden, wie der zusammengesetzt ist und mit welchem Tempo es dann weitergeht, ne? Und ich halte uns mal alle drei für das progressive Lager, wenn wir das eine Mehrheit bekommen, die wir im Moment ein bisschen schwieriger haben, dann sind wir vielleicht mit Maßnahmen auch schneller. Was die Stadtverwaltung selber kann, ist natürlich nicht das gute Beispiel setzen und zu zeigen, es geht. Und das ist eine Sache, die nehme ich für mich mit, auch in hoffentlich in diese Aufgabe hinein, im Sinne von positiv kommunizieren, wir können was machen, um Verbrauch zu reduzieren, nicht mehr um das Schlimmste aufzuhalten. Ne, dass der Zug rollt, müssen wir uns ehrlich machen, aber um wenigstens Schlimmeres zu verhindern, kann jeder einen Beitrag leisten, auch die Stadtverwaltung. Wir haben ja über viele Maßnahmen noch gar nicht gesprochen. Ne? Wir müssen überlegen, braucht die so viel Fläche? Finden wir Form des Arbeitens für 800 Beschäftigte, die weniger Bürofläche verbrauchen? Können wir Sparziele darum umsetzen? Das gute Beispiel zeigen und die Folgen kommunizieren, und zwar ganz drastisch kommunizieren. Ne? So ein bisschen Schockbilder wie auf den Zigaretten hat ja auch geholfen. Warnen, aber auch zeigen, wir finden Lösungen. Das wäre eine gute Kommunikation.
Okay, Herr Lepps, da haben Sie jetzt wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, eine Minute zu sprechen.
Also wir sollten uns dringend auf den Weg machen, etliches zu vermeiden. Zum Beispiel Flächenversiegelung. Netto Null erreichen ist das erste Schritt. Am besten sogar noch rückbauen, entsiegeln, so wie im EOW. Lange darum gekämpft, war ein großer Erfolg. Ich hoffe, es wird jetzt auch umgesetzt. Der wesentliche Punkt, Konsum wird ja auch erlernt. Ich habe jetzt auch 3 Kinder. Ein Enkel, Konsum wird erlernt, ist mein Stichwort für sichere Schulwege. Wenn man den Kids ermöglicht, dass sie sicher zur Schule kommen, und zwar nicht mit dem elterlichen Taxi, sondern eben mit ÖPNV oder mit dem Rad oder zu Fuß.
Ich muss da kurz unterbrechen.
Ja, es ging um Kommunikation. Also es ist die Vorbildwirkung. Wir müssen dafür sorgen, dass was fährt, aber man muss auch die Vorbildwirkung setzen. Das sind einerseits die Eltern, andererseits die Stadt. Die Stadtverwaltung könnte genauso gut auch sagen, wir haben hier einen regionalen Erzeuger, Lindenberghof, mit leckerem Biogemüse, kann man ja auch dort einkaufen. Entscheidend ist, dass wir, und wir leben nun mal in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir erstens eine demokratische Mehrheit dafür erreichen. Das macht nicht der Oberbürgermeister alleine, sondern das sind Sie alle als demokratische Stadtgesellschaft. Demokratie lebt nun mal davon, dass alle Leute mitmachen. Also Demokratie lebt vom Mitmachen von Demokratinnen und Demokraten. Sie sorgen dafür, dass das so funktioniert, was wir machen müssen. Große Investitionen stehen an und die müssen wir, können wir nur gemeinsam stemmen, wenn Sie alle mitmachen.
Okay, super, vielen Dank. An der Stelle, denke ich, hören wir auf. Ich möchte mich bei allen bedanken, bei den Diskutanten. Der Herr Stöhr hat es das progressive Lager genannt, die jetzt hier waren. Ich würde das auch so sehen. Das Konservative war jetzt nicht unbedingt hier. Das ist schade, das bedauere ich nochmal. Vielleicht nimmt er nochmal Stellung. Wir werden es erleben. Auf jeden Fall hatten wir eine angeregte Diskussion. Wir haben auch Fragen aus dem Publikum gehabt. Ich glaube, Sie sind ein bisschen schlauer geworden. Sie können sich jetzt nochmal gut Gedanken machen, wen Sie wirklich wählen wollen. Und ich habe noch die Möglichkeit, Sie auf eine andere Veranstaltung hinzuweisen, und zwar von German Zero. Das ist jetzt ohne politische Beteiligung, aber da geht es um das Zukunftsforum Weimar. Das ist kommenden Montag um 18 Uhr in dem DNT, und da spricht Harald Welzer und mit Klimaakteuren der Stadt. Und da kann man vielleicht auch noch mal ein paar Anregungen holen und sich dann selbst die Schlussfolgerungen ziehen. Welche Partei wählt man? Welchen Bürgermeisterkandidaten wählt man? Um ein möglichst breites Spektrum haben, um dann seine demokratische Meinung Ausdruck tun zu können. Und ich möchte mich beim Anselm Graupner noch bedanken, dass der die Räume zur Verfügung gestellt hat und hier total viel geholfen hat, dass das alles gut geklappt hat. Wie gesagt, bei Agnes Weidenbach und dem Stellwerk für die Audiokommunikation, die auch aufgezeichnet worden ist. Vielen herzlichen Dank an Sie, und gehen Sie jedenfalls am 26. wählen und wählen Sie die, von denen Sie glauben, die wählen am meisten oder vertreten Ihre Interessen. Vielen Dank.